Mesdames et Messieurs, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Heute Abend versuche ich das Unglaubliche. Ich lasse nichts Kleines, nichts Mittelgroßes. Nein, vor Ihren Augen wird etwas Riesiges verschwinden. Vorhang!
Kinocast.
Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Heute über eine hoffentlich stabilere Leitung mit mir verbunden, die Kate. Hallo Kate.
Hallo Erik.
Und der Chris ist auch wieder mit dabei. Hallo Chris.
Servus, hallo.
Das war ja letzte Woche ganz schön aufregend da. Also
das war so richtig back to the roots hier. Erik aus der Deutschen Demokratischen Republik.
Mit handvermitteltes Ferngespräch und 56K, nee, das gab es damals noch nicht, das war noch Akustikkoppler. Naja, wir haben es ja irgendwie rübergebracht, es scheint auch bei euch auf den Ohren gelandet zu sein, die Sendung. Es zeigen die Kommentare, also scheint es ja funktioniert zu haben. Wir haben heute wieder einen ganzen Sack voll Filme für euch, alles sehr, sehr aktuelle Filme, denn wir waren nicht nur in der Sneak Preview, sondern wir haben uns auch noch den Top-Film der Woche angeschaut, Independence Day Wiederkehr oder Independence Day 2. Die Kate hat auch noch einen ganz, ganz neuen Film gesehen gehabt. Den wollte sie eigentlich letzte Woche schon besprechen, konnte aber dann nicht dabei sein, nämlich ein ganzes halbes Jahr. Da bin ich auch mal gespannt, was sie da erzählt. Ich glaube, da muss ich mal schauen, wie sie es fand und dann hier selber mal im Haus bei mir nachhören, wie es da gefunden wurde. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Einstellungen, was ich so mitbekommen habe. Aber mal gucken. Und mal schauen, was uns dann noch so einfällt. Ich sag mal, drei Filme, die wir lang und breit besprechen. Das reicht erstmal. Und mal schauen, was uns dann noch so einfällt. Gibt natürlich die Sneak-Tipps wieder. Aber wir beginnen erstmal. Ich würde sagen, mit dem Top-Film diese Woche, nämlich Independence Day 2. Die Sneak machen wir heute mal ein bisschen später. Independence Day hat wahrscheinlich irgendwie jeder gesehen, der sich irgendwie halbwegs für Filme interessiert. Es sei denn, irgendjemand mag Science Fiction überhaupt nicht oder, keine Ahnung, kann mit dem Genre nichts anfangen, Weltuntergangsfilm oder so. In dem Originalfilm ging es halt darum, dass plötzlich ein Raumschiff vor der Erde war und man wusste erst gar nicht, ja, wollen die jetzt Gutes oder wollen die Böses? Und es stellte sich relativ schnell heraus, ach, die wollen nichts Gutes. Und die Menschheit muss sich dann zusammenraufen und gegen diese Aliens kämpfen. Und das Ganze als illustrer Ensemblefilm würde ich es mal bezeichnen. Also wirklich ganz, ganz viele Personen, Handlungsstränge, die irgendwie parallel gelaufen sind mit richtig guten Darstellern, sehr überzeugend. Hatte Roland Emmerich, der schwäbische Spielberg, richtig gut hinbekommen. Ein Film, den ich immer wieder gerne schaue. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass er selber das Nachfolgeprojekt angepackt hat, der jetzt ins Kino kommt. Und der ist irgendwie, wie viele Jahre später? 10 Jahre? War das 10
20.
Jahre? 20. 20, ja, danke für die Hilfe. 20 Jahre später passiert es, dass plötzlich mal so Außenposten der Erde, also die Erde hat mittlerweile expandiert in den Weltraum, hat Sicherungssysteme gebaut, die auch auf der Alien-Technologie, die sie damals erobert haben, basieren, unter anderem so riesige Kanonen, die auf dem Mond installiert werden. Auf dem Mond gibt es auch eine Basis und auf dem Saturn-Monden haben sie, glaube ich, auch irgendwie einen Außenposten. Und ja, eines Tages schlägt dann doch mal wieder mal ein Raumschiff auf oder erstmal ein kleineres, oder ich sag mal so, schlägt ein Raumschiff auf und das Ganze geht irgendwie wieder von vorne los. Ich will mal nicht zu viel spoilern. Die es gesehen haben, wissen, warum ich jetzt ein bisschen herumgeschifft bin um das Thema. Die Erde muss sich dann wieder zusammenraufen und auch wieder gegen die Aliens mehr oder weniger kämpfen. Sie bekommen dann eigentlich noch ein bisschen Hilfe aus einer unerwarteten Ecke, kann man vielleicht so sagen. Es sind sehr viele Darsteller von dem alten Film wieder mit dabei. Allerdings die wichtigsten Personen sind irgendwie, oder na sagen wir so, eine der wichtigsten Personen ist natürlich Will Smith, der damit in Verbindung gebracht wird, der auf dem Kinoposter ja meistens auch mit drauf war mit seinem Fliegeranzug und der ist ja nicht mehr mit dabei. Dafür aber sein Sohn, glaube ich, aber es ist nicht der echte Sohn von Will Smith, also nicht Jaden Smith oder wie der heißt, sondern irgendein anderer Schauspieler. Und dafür noch Liam Hemsworth als jüngerer, draufgängerischer, Flieger, Kapitän, Flugzeugführer oder wie man das nennen mag. Und so müssen die nun den Kampf gegen die Aliens da aufnehmen. Wieder die ganze Welt reißt sich zusammen und es gibt natürlich auch einige Rückschläge und sehr viele Weltraumschlachten diesmal. Das Ganze in 3D und wir haben es im Gloria gesehen, in dem umgebauten neuen Saal mit super bequemen Halbliegesesseln, die man so nach hinten kippen konnte, wie im Flugzeug in der Business Class, mit richtig breiten Sitzen und Atmos-Soundsystem. Also das hat schon richtig gefetzt, hat die Kate gut organisiert.
Gerne doch.
Ja, und der Film war eigentlich auch ganz okay, oder was meint ihr?
Ich mach mal den Anfang. Also ich habe mich ja unglaublich auf den Film gefreut, weil der Trailer so ziemlich geil aussah und ich Independence Day als einer meiner fünf Top-Filme, die ich liebe. Und ich habe mich echt drauf gefreut und es hat alles super gut angefangen. Ich war richtig so im Hype und ach, guck mal, da ist er und ach, da ist ja wieder der wieder und ach, spielt da auch wieder mit und alles war gut. Bis so ungefähr kurz nach der Hälfte des Films, weil dann hat er eine Biegung gemacht, die etwas seltsam war und die ich auch bis zum Schluss hin gesagt habe, ah ja, okay, paar doofe Szenen und ein bisschen blödes Gelaber, ja, okay. Aber je länger der Film jetzt her ist, je länger ich drüber schlafe, desto dümmer finde ich ihn eigentlich.
Oh.
Ja. Also man kann ihn mal gemütlich mit Popcorn gucken, aber ich habe so das Gefühl, die mussten es halt echt übertreiben mit diesem ganzen Alien-Gedöns. Ich stehe auf Weltuntergangsfilme und ich stehe auch auf Alien-Filme und ich stehe auch auf schlechte Weltuntergangsfilme. Also, wie ihr vielleicht inzwischen wisst. Aber der Film war einfach an manchen Ecken einfach nur doof und übertrieben und unrealistisch, wie der Chris mir hinterher noch mal erklärt hat.
Ach was, unrealistisch, so ein Science-Fiction-Film mit Aliens? Physikalisch. Ui, das ist ja eine steile These.
Fliegern und so. Also jetzt mal abgesehen von den Aliens und der Alien-Technologie, war das teilweise auch physikalisch mit den Fliegern und Chris erklärt es bestimmt nachher. Relativ unrealistisch und je länger ich halt so über den Film nachdenke, desto albern fand ich ihn. Das wird immer schlimmer.
Ja, Chris? Also ich kam aus dem Film raus und ich muss wirklich sagen, also ich fand ihn auch ganz okay, bis dann so der große Schlusskampf begann und ab da hat der Film in meinen Augen völlig alles verloren. Also so wirklich alles. Also zuvor war es immer so ein für mich leicht krampfhaftes Kommen, wir sind genauso Situationskomik wie der erste Teil, versuchen da auch Anspielungen zu machen, die halt teilweise überhaupt nicht funktioniert haben, meiner Meinung nach. Anderes war schon teilweise peinlich dargestellt. Und dann eben ja dieser große Schlusskampf, der für mich geprägt ist von Filmfehlern, schlecht geschnitten teilweise.
Oh ja, stimmt.
Also, das hat wirklich echt gedacht, so meine Güte. Also, hinten raus wirklich das Ding versaut. Vorne rein hätte man sagen können, okay, das ist, ja, es ist okay, es ist ein Nachfolgefilm, es ist nicht der erste Teil, die Idee ist nicht neu. Ja, sie sind stärker, ja, sie sind mächtiger und böser und alles. Ja, ist ja klar, ist ja logisch im zweiten Teil, wenn man nur einen Gegner hat. Aber auch das Ende dann, mit dem war ich überhaupt nicht, mit der Endaussage bin ich absolut gar nicht einverstanden gewesen. Ich weiß, das ist glaube ich schon Spoiler-Talk, oder?
Ja, das darf ich nicht sagen.
Das darf ich hier, ja, darf ich, es wird mir höchst untersagt, wie man mitkriegt, aber katastrophal. Also es war schon wie die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika sich leicht knickt auf dem Weißen Haus, aber nicht ganz abknickt. Das war schon so USA, USA. Und ja,
hat aber einen Schwabe gedreht, ne?
Ja, natürlich. Aber es war so überpatriotisch teilweise. Und ja, wie gesagt.
Man hat halt auch krampfhaft versucht, alle wieder an Bord zu holen. Es hat nur nicht bei allen geklappt. Aber dann zum Beispiel der Vater von Jeff Goldblum. Was hatte der für eine Rolle in diesem Film? Der war doch einfach nur der Depp.
Der war einfach, für mich war der einfach nur ein großes Anhängsel, den es eigentlich echt auch nicht gebraucht hätte.
Wenn man seine kompletten Szenen rausnimmt, würde der Film an keinerlei Story verlieren. Gar nicht.
Würde eine Viertelstunde weniger gehen. Aber
das stimmt wohl, ja.
Der war komplett unnötig, der Mann.
Das führt mich auch zum nächsten, weil mir war jetzt nicht genau klar, wer ist jetzt der Hauptcharakter in diesem Film? Ist es Liam Hemsworth? Ist es Jeff Goldblum? Ist es am Ende Bill Pullman oder ist es gar dann irgendwie das Alien?
Entschuldigung,
wenn ich unterbreche. Bill Pullman hat eine super Rolle gespielt. Das muss man mal erwähnen. Ich finde, der hat das klasse gemacht.
Also was mich megamäßig gestört hat, ist, dass am Anfang des Films kann Bill Pullman kaum laufen, ist auf dem Stock unterwegs und gegen Mitte des Films hüpft er rum wie ein junger Gott.
Also, das ist halt die neuerliche Energie, die in ihn strömt. Keine Ahnung.
Genau. Wie gesagt, klar Science Fiction, aber trotzdem auch da dann in sich Logikfehler, wie ich fand. So ein aufgebauschtes, wir waren mal beste Freunde und haben jetzt Krach miteinander und
schwer. Also was mir bei dem Film nicht gefallen hat, war, dass die neuen Charaktere, die eingeführt werden, dass die allesamt nicht funktioniert haben.
Ja, richtig.
Das heißt, die haben die Story überhaupt nicht getragen. Die haben den Staffelstab nicht in keinster Weise übernommen. Sie haben ihn aber auch nicht übergeben bekommen. Die sind eingeführt worden wie irgendwelche Schönlinge in irgendeinem Teenie, einen von diesen vielen Schinken, die hier so nach und nach kommen, hier, die verfilmt wurden von irgendwelchen Teenie-Büchern hier, ne? So ungefähr. In solchen Szenen sind die eingeführt worden, ja, und nicht so wie damals irgendwie Will Smith eingeführt worden ist in die Rolle, dass du den gleich sympathisch fandest und das hat halt nicht zusammengepasst. Die einzigen guten Szenen hatten die alten Darsteller, aber das waren halt zu wenig und das waren halt nicht die Hauptcharaktere. Also das war eigentlich das ganze Problem des Films. Also Brent Spiner hatte richtig coole Szenen, Bill Pullman hatte...
Der ging mir ganz ehrlich gesagt tierisch auf den Keks.
Aber der hat damals ja auch schon so diese überdrehte Wissenschaftlerrolle.
Ja, das ist richtig. Da hat er ein bisschen die überdrehte Wissenschaftlerrolle gehabt, völlig richtig. Aber jetzt war es nochmal ein Tick weitergedreht irgendwo und also ich fand das fürchterlich teilweise, weil
also ein Comic Relief ist aber schon mal nicht so schlecht in so einem Film, aber es war halt einfach zu viel solcher Klamauk dann auch drin.
Also ja, gerade so Blödelhumor teilweise. Ja. Also
ich glaube, der Roland Emmerich hat sich nicht so einen großen Gefallen getan, hier eine Fortsetzung zu machen, weil soweit ich weiß, hat er bis jetzt noch keine Fortsetzung selber irgendwie gemacht von seinen Film, das war so die erste und ist ja auch ein dritter Teil geplant, wenn ich es richtig gelesen habe. Macht ja Sinn bei dem Ende. Ne? Also,
ja, wie gesagt, mit dem ich absolut nicht einverstanden bin.
Aber was er halt,
ich auch verstehe, Chris.
Was er halt gut kann, ist halt wirklich so eine Story neu aufzubauen. Ja? Das hat man gesehen bei irgendwie The Day After Tomorrow, bei Godzilla und eben bei Independence Day auch. Ich meine, erinnern wir uns noch an die coolen Szenen im ersten Independence Day, als irgendwie R.E.M.-Song läuft, it's the end of the world and we know it, und der spielt da gerade und dann in dem Moment kommt ja das Raumschiff auf die Schirme. Und ja, das sind halt so, wie die Geschichte dann aufgebaut wird, das kann er halt richtig gut. Ja, da hat er ein Händchen dafür oder wie er die Figuren zusammenbaut. Aber hier mit so einem vorhandenen Setzkasten an Figuren, wo er plötzlich irgendwie neue Figuren mit dazu nehmen muss, weil ja die anderen nicht mehr da sind und das ganze Gefüge funktioniert nicht mehr. Ich glaube, da hat er sich ganz einfach keinen Gefallen getan, dass er das jetzt gemacht hat. Dann hätte er irgendjemand anders noch ein Drehbuch schreiben lassen oder einfach mal warten, bis er vielleicht bessere neue Darsteller hat, weil die neuen Darsteller, also der Hemsworth hier und der, wie hieß der andere, ich weiß gar nicht mehr, also die zwei, die da ihren Beef hatten, also die haben es überhaupt nicht getragen, das Ding. Das hat nicht gut funktioniert.
Der Unterschied, was mir halt extrem aufgefallen ist, im ersten Teil, da hast du denen ja richtig abgenommen, so, die sind mit der Situation überfordert, sie haben eigentlich gar keinen Plan, was sie tun müssen, aber sie versuchen einfach ihre Erde zu schützen, ja. Und im zweiten Teil war das jetzt halt so, oh ja, wir sind ja eh auf alles vorbereitet, wir haben ja voll die Alien-Technologie jetzt, wir haben Abwehrraketen auf dem Mond und uns wird schon nichts passieren. Wir sind auf diesen Tag vorbereitet. Und das fand ich so nervig. Dieses ganze, ja, wir wissen schon, was wir tun.
mal so ein bisschen amerikanischer Ansatz. Ne? Wir haben ja die, wir haben ja die dicken Kanonen, ja. Und egal,
was
da kommt.
Wir haben ja schon mal gewonnen, genau.
Egal, was da kommt. Und dann kommt was und dann wird es gleich erstmal beschossen, ja, ohne erstmal abzuwarten.
Ja. Und auch dieses sich miteinander besprechen, als würden sie voll Ahnung haben, was da jetzt gerade passiert. Ja. Es war teilweise auch alles ein bisschen, finde ich, ist es alles ein bisschen schnell passiert. Also so, als hätten sie das schon 5-mal gemacht. Ja, also als wäre da schon eine Routine drin, wie die das jetzt abwehren müssen und was sie da tun müssen. Und im Endeffekt fand ich es eigentlich eher fast schon langweilig, weil im ersten Teil war es einfach so, man wusste ja selber nicht, was machen die denn jetzt bitte mit dieser Situation? Und das hat man denen richtig abgenommen. Und jetzt war es halt so, wird schon klappen. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, klar.
Andere Frage, es gab noch eine chinesische Pilotin. Welche Rolle hatte die?
Ach, die war halt einfach die Quotenchinesin.
Die war das Love Interest für den anderen Typen.
War das Love Interest, okay.
Natürlich.
Dann die nächste Frage, weil ich hatte das auf irgendeinem Poster oder irgendwas hatte ich das gesehen, dass die nach Paris gehen und dass die Paris platt machen, die Aliens. Ich hatte das irgendwo, hatte ich das Ding. Oder in einem Trailer, wo der Eiffelturm rumfliegt. Kann man so viel verraten? Paris bleibt unberührt.
Ja, zumindest sieht man es nicht. Wahrscheinlich habe ich das rausgeschnitten.
Nee, da gab es ganz am Schluss gab's eine Szene, hat man einen Eiffelturm gesehen. Echt? Ja, ja.
Ja.
Ich weiß nur, wie sie eindrucksvoll, was man ja auch im Trailer sieht, London zerlegen.
Ja.
Ja, das auch. Und,
weil das große Ding, das landet und, ja dann.
Ja.
Und was? Eine Sache hatte ich noch. Was hatte ich noch? Ah.
Irgendwas mit dem Wasser. Mit diesem Strahl im Wasser.
Ja, ja.
Ich meine, das funktioniert okay. So nicht physikalisch.
Naja, jetzt denken wir mal logisch. Also da wird irgendwie ein Loch in die Erde gebohrt, ja? Man bohrt ein Loch in die Erde mit, was für einem Durchmesser hatte das? 5 Meilen?
Keine Ahnung.
Sowas? Also mitten auf dem Meer wird per Laser ein Loch in die Erde gebohrt Richtung Erdkern, ja? Und plötzlich hört der Laser auf, aber das Loch ist immer noch da. Das ist also dementsprechend ein paar Kilometer tief und natürlich auch ein paar Meilen breit, richtig?
Müsste ja das Wasser da reinfließen.
Ja.
Müsste ja das Wasser abfließen.
Ja, es müsste,
müssten die Wassermengen da ja jetzt reinstürzen in das Loch.
Ja, na, oder entweder das oder wir denken einfach mal, was passiert denn bitte bei einem Erdbeben auf hoher See? Da verschieben Tsunami. Sich Erdplatten, ne? Und schwupp gibt es einen Tsunami. Und in dem Film ist halt, oh, der Bohrer ist aus. Okay, alles ist cool. Also,
hä? Ja, es kann natürlich sein, dass während der Bohrung quasi, das ist das Wasser ja da schon langsam reingeflossen. Deswegen hat sich das ja dann nicht mit einem Mal da rein.
Ein Laser.
Genau.
Ja, das hat er reingebohrt. Müsste
das dann eigentlich verdampfen. Naja, ist ja auch egal.
Wie auch immer.
Und dann gab es da noch so eine Sturzflugszene mit diesen Flugzeugen, die irgendwie nicht manövrierfähig waren. Sie konnten aber trotzdem im Sturzflug nicht auf die Erde prallen, sondern sich abwenden und dem Monster folgen. Wie geht das, wenn das Flugzeug doch eigentlich manövrierunfähig
ist? Also theoretisch, ja, also mit einem normalen Flugzeug, was Flaps hat, also so Klappen hat, geht das, weil dann stellst du die Klappen an, aber die sind ja so Düsenjäger gewesen. Die hatten ja nur die Steuerung über die Düsen, das dürfte da eigentlich nicht gehen.
Yes, ich rede jetzt nicht von den Düsenjets, sondern von diesen anderen Flugzeugen, in denen die dann später mal drin sitzen.
Da ist mir am Alien-Flugzeug.
Ja,
das wollte ich jetzt nicht erzählen.
Da sind ja auch keine Klappen dran. Genau.
Ja, eben. Also, aber wie kann der dann im Sturzflug, statt auf die Erde zu krachen, wie alle anderen später ja auch,
dann kriegt er den Bogen hin
und abwenden und dem Alien folgen? Wie soll denn das gehen?
Ja.
Wenn das Alien doch angeblich die Dinger manövrierunfähig gemacht hat mit irgendwie, keine Ahnung, kognitiven Fähigkeiten.
Nee, die haben es doch selber kaputt gemacht beim Hochfliegen. Egal. Wir wollen ja nicht zu viel verraten hier, aber der Film, also der strotzt von ziemlich vielen Fehlern, ist aber trotzdem ein ziemliches Effektspektakel. Mir kam es zeitweise mal so ein bisschen vor wie San Andreas oder so, wirklich alles irgendwie so in Schutt und Asche geht.
Der war auch nicht super gut.
Nee, der war richtig scheiße. Und wo halt wirklich so Riesenstädte da alles in Schutt und Asche gelegt werden. Ich meine, das ist ein Riesenbombast, den man hier zu sehen bekommt. Effektemäßig ist das schon ziemlich gut gemacht, aber von der Story her, ich sag mal, verbesserungswürdig, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Und auch von den Darstellern her, da hat sich der Roland Emmerich keinen Gefallen getan. Er hätte lieber warten sollen, bis er mal vielleicht eine richtige Neuverfilmung mit ganz neuen Leuten machen kann, so wie bei Star Trek das passiert ist mit J.J. Abrams, bis er vielleicht gute Leute hat, die es machen können. Ja, er muss ja nicht unbedingt da auf dem Regiestuhl sitzen, er kann es ja produzieren, weil das braucht halt auch ein bisschen Erfahrung, so eine Story weiterzudrehen und weiterzuspinnen. Schade. Ich hatte mich da ziemlich drauf gefreut. Ich finde aber trotzdem noch, es ist ein guter Popcorn-Film. Also die ganzen Kritikpunkte, die wir jetzt genannt haben, ja, ich meine...
Ja, aber dann empfehle ich wirklich ein salziges und süßes Popcorn gemischt mitzunehmen, weil dann hat man da wenigstens ein bisschen Spannung, was passiert.
Ah ja, also Spannung habe ich ja auch. Also was heißt Spannung? Ich fand es zumindest durchgehend interessant und hat mich durchgehend unterhalten.
Halt immer, also Unterhaltungsfaktor hat er definitiv.
Es gab sehr viel Schauwerte, gab viel zu sehen, viel Action, viel passiert und ja, ich meine, hier wird man keinen Oscar-Kandidaten erwartet haben bei dem Film und weiß nicht, gibt
also wer ihn sich anguckt, sollte einfach mal sein Logikverständnis ein bisschen abschalten und sich einfach über einen Alien-Weltuntergangs-Ballerfilm freuen.
Was bei Actionfilmen ja sowieso nicht verkehrt ist, wenn man das ausschaltet vorher.
Ja, weil man darf halt nicht erwarten, dass es wieder so ein geiler Film wird wie der erste Teil.
Ja, vielleicht sind die Erwartungen einfach zu hoch gewesen.
Also ich sag's ganz ehrlich, meine Erwartungen waren relativ niedrig. Ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich ihn sehen möchte. Im Endeffekt weiß ich, für mich hat der Film überhaupt gar nicht funktioniert.
Ist ja nur wegen mir rein.
Gruppenzwang ja, war das, ja.
Gruppenzwang und Dolby Atmos und die genialen Sitze im Gloria 2 in der letzten Reihe.
Super. Und wir haben ein Geschenk bekommen, ein kleines Raumschiff irgendwie in so einem kleinen Plexiglaskasten. Der Chris hat für euch, liebe Hörer, auch noch eins mehr organisiert. Das wird es dann bei einem der nächsten Gewinnspiele wahrscheinlich dann beim Weihnachtskalender irgendwie zu gewinnen geben, weil ich hebe das ja alles immer auf übers Jahr. Das sieht echt cool aus, so für einen Schreibtisch. Das macht was her. Oh. Aber für mir, um das mal abzuschließen, 7,5 von 10 Punkten trotzdem. Weil war für mich trotzdem wieder Independence Day und war ganz cool gemacht, war nicht bei Weiden nicht perfekt, aber ja, okay.
Da ich ihn nur mittelmäßig fand, gebe ich ihm auch nur mittelmäßige 5 Punkte.
Ich gebe ihm 4 und weiß nicht warum.
Am Kino wart ihr alle noch ein bisschen überzeugt, na gut, Chris vielleicht nee, nicht.
Ich, aber, ja. Ich nicht. Ja, ich war ja total hyper, weil es mich halt geflasht hat. Aber je länger ich halt drüber nachgedacht habe, desto mehr Punkte hat er verloren.
Naja, also jetzt müsst ihr euch selber, ich habe heute mal eine Blitzumfrage gestartet auf unserer Kinocast-Facebook-Seite, nämlich habe geschrieben, ja, wir waren in diesem Film und wenn ihr auch drin wart, schreibt mal, wie ihr es fandet. Da hat sich der Stefan, ich sag mal nur K-Punkt, zu Wort gemeldet, als einziger hier einen Kommentar geschrieben. Er hat geschrieben, kann man sich mal anschauen, aber wirklich gut ist was anderes und er gibt 6 Punkte und ja, kann man sich mal anschauen. Das trifft es ganz gut. Ich sag mal, bei den vielen Quatsch, den man sonst manchmal so in der Sneak hat, da ist das zumindest mal besser. Okay, dann kommen wir auch gleich mal zu unserem Sneak-Preview-Film. Das war nämlich Unterwegs mit Jacqueline. Und
Jacqueline.
Das ist ein französische Komödie. Algerische. Ja, hier steht nur Frankreich, aber könnte sein, dass auch Algerien mit eine Rolle spielt in der Produktion. Eine Dramödie, Komödie, ein bisschen Drama war schon dabei. Da geht es um einen Bauern aus Algerien, der wohnt in so einem ganz kleinen Dörfchen, der heißt Fatah. Und der ist Papa, der hat eine Frau und 2 Töchter. Und das Wichtigste, was er so besitzt, also die haben da alle nicht so wahnsinnig viel, außer der eine hat einen alten salatischen BMW und der eine hat einen Apple Store. der Fatah, der hat eine Kuh, eine sehr hübsche Kuh, die heißt Jacqueline. Die hat irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine bestimmte Rasse, ich habe vergessen, was es war. Ist auch nicht wichtig. Die sieht da auch wirklich schön aus und man sieht gleich, es ist keine schwarz-weiß gefleckte Kuh, sondern so eine braune. Und die deckt er halt immer auch mit der Decke zu, die sie irgendwann zur Hochzeit geschenkt bekommen haben und er pflegt die und der fährt extra ganz weit raus und baut da für diese Kuh irgendwelches Gemüse an, was er dann nur für die Kuh verfüttert. Also die eigene Familie kriegt da nicht so gute Sachen wie die Kuh. Und er hat sich jahrelang beworben bei der Landwirtschaftsausstellung in Paris, damit seine Kuh dort bei der Ausstellung teilnehmen darf, weil da werden dann immer die schönsten Kühe prämiert, die werden dann so rumgeführt. Und irgendwann kriegt er dann mal einen Brief, also er ist immer abgelehnt worden, irgendwann kriegt er dann einen Brief, sagt, ja, sie sind jetzt so hartnäckig gewesen die letzten Jahre, sie haben sich immer wieder beworben, wir laden sie jetzt einfach mal ein, sie dürfen kommen mit ihrer Kuh. Einziges Problem ist, also wir können ihnen nicht die Reise bezahlen, das müssen sie selber irgendwie hinkriegen, aber sie sind dabei. Fängt er erstmal an, in seinem Dorf, oder die bieten sich alle an, ihm Geld zur Verfügung zu stellen, und er kommt damit so bis Marseille, also mit der Fähre und so weiter, und kann ja mit der Kuh nicht fliegen. Und von da an muss er sich alleine durchschlagen. Seine Frau, die hat einen Bruder, der in Marseille lebt. Der ist wohl irgendwann mal ausgewandert. Und von dem weiß sie aber nicht viel. Und er hatte sich auch irgendwann mit dem Bruder verkracht. Und den soll er aber dort treffen. Und er soll ihm weiterhelfen. Aber der hat natürlich erstmal auch überhaupt kein Interesse, ihm weiterzuhelfen. Und schmeißt ihn erstmal wieder raus. Und so begibt er sich dann auf den Weg zu Fuß mit seiner Kuh Jacqueline von Marseille aus nach Paris. Und das ist so eine Art Roadmovie mit Kuh. Und er lernt da viele Leute auf seinem Weg kennen. Er darf immer mal irgendwo unterkommen, in irgendwelchen Häusern, wo halt eingeladen wird bei Leuten, erfährt denen ihre Geschichten und begibt sich halt immer weiter auf den Weg Richtung Paris und seine Heimat, die halten auch ein bisschen Kontakt mit ihm über diesen Apple Store, weil der guckt ja immer ins Internet rein und die bekommen manchmal so Fotos geschickt, das will ich jetzt mal nicht sagen, worum es da jetzt genau geht, aber die erfahren halt auch ein bisschen was von seiner Reise und nach wird auch die Presse so ein bisschen auf ihn aufmerksam, dass da einer ist, der quasi zu Fuß mit seiner Kuh auf dem Weg zu dieser Landwirtschaftsausstellung ist und er erlangt dann auch so ein bisschen Kultstatus und Berühmtheit und die Leute freuen sich auf ihn und verfolgen seinen Weg. Die Kameras begleiten ihn. Und ja, Chris, jetzt darfst du mal zuerst. Jacqueline, wie war's?
Jacqueline war ein unglaublich schöner, anderer Roadmovie, der eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte erzählt, wie ein junger, Midlife-Crisiger Algerier aus dem Dorf sein Leben doch irgendwie auf die Kette kriegt. Also im Dorf noch der Trottel, dann unterwegs findet er Freunde, alle glauben es gar nicht so. Es gibt auch diesen einen Satz von wegen, was, bei uns verarschen dich alle und du jetzt hast du Freunde? Ja, also sehr, sehr, sehr schön, eine sehr schöne Geschichte, wie auch eine Familie wieder zusammenwächst. Nicht wirklich übertrieben, klar, sehr, sehr viel günstige Zufälle, die passieren und dass Jacqueline auch nicht wirklich krank wird, aber was ich auch sagen muss, ist wirklich eine schöne Kuh. Also finde ich wirklich, gefällt mir als Kuh so eine der schönsten Kühe, ja.
Würdest du dir auch einen Garten stellen?
Würde ich mir auch auf den Balkon stellen, natürlich. Nein, wie gesagt, sehr, sehr schön erzählt, sehr schön geschauspielert. Und wir wissen ja, schuld ist nur der Willi.
Der Willi, genau. Ach ja, die Kate war ja gar nicht mit, oder?
Ja.
Stimmt.
Kate war nicht, deswegen danke, dass ich als Erste.
Ja, Kate, was sagst du denn das?
Hört sich gut an. Da habe ich, glaube ich, einen ziemlich coolen Film verpasst.
Ja, der war ganz.
Letzte Zeit haben wir ziemlich tolle französische Filme.
Der war jetzt nicht ganz so, ganz so aufdringlich witzig wie andere französische Filme. Man merkt halt doch da ein bisschen so diesen algerischen Einfluss vielleicht. Also der Regisseur heißt Mohamed Hamidi. Was auch so lustig war, weil in dem Dorf heißen irgendwie alle Mohammed. Also das merkt dann der Briefträger mal, als er kommt, hat er irgendwie einen Berg Briefe und heißt dann so, Mohammed, hier ein Brief für dich. Mohammed. Und dann so, ja, heißt ja eigentlich alle Mohammed hier. Das wird dann aber gar nicht weiter so thematisiert. Das ist aber irgendwie ziemlich, ziemlich charmant die ganze Zeit. Und ja, bis hin zu diesem Apple Store. Also wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich damit meine. Alles ziemlich cool gemacht. Was ich ein bisschen schade fand, dass man von seinem Weg, wo er jetzt von Algerien aus, also er geht aus dem Dorf weg und ist dann eigentlich schon relativ schnell auf der Fähre. Man sieht da gar nichts weiter so großartig von Algerien. Hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Aber
da, wo er wohnt, da gibt es nicht so arg viel zu sehen, glaube ich.
Ja, er ist halt ein bisschen im Landesinneren drin, aber gerade die Küstenregion, die ist schon echt toll. Also war da beruflich schon mal, also hätte ich mich gefreut. Es ist immer schön, wenn man im Film was sieht, was man kennt oder so.
Ja, ich fand das selbst so herrlich, als er dann in Paris angekommen ist, wo wir dann erstmal so einreisen und alles so, oh ja, oh, hoffentlich darf ich rein, wo sie ihn dann reinlassen und dann, oh, danke, und jetzt noch ein Foto und was weiß ich und tausendmal drücken und ah, oh, toll und ah, oh, herrlich.
Also du meinst Frankreich, ja, weil du hast Paris gesagt, okay. Ja,
habe ich Paris, wo du nach Frankreich kommst, Entschuldigung, nicht nach Paris, wo mit dem Schiff ankommt.
Genau, weil gerade, ich sag mal so, Algerien, da, das ist, denke ich mal, ein bisschen schwierig, wenn die dann so plötzlich mit der Fähre rüberkommen, dass die einfach so reingelassen werden. Da wird, glaube ich, schon ein bisschen genau hingeguckt. Nee, war die ganze Zeit auch so angenehm, ruhig erzählt auch. War jetzt nicht so hektisch oder gehetzt. Und vor allem die Nebencharaktere, die waren auch echter Kracher da. Dieser eine, ich glaube, dieser verarmte Landadel da, weißt du, wen ich meine?
Ja, ja, ja.
Der Mann, weiß gar nicht, wie der, warte mal, finde ich irgendeinen Schauspieler? Ah, hier, Lambert Wilson. Oh, es war ein Engländer sogar. Philippe.
Lambert Wilson.
Könnte sein. Ja, das fand ich ganz. Ich fand aber, der Film hätte von mir aus, also der Film hätte es vertragen, wenn er ein richtig knalliges, stärkeres Happy End gehabt hätte, finde ich. Wenn dann zum Beispiel mit diesen ganzen, wenn dann gesagt worden wäre, was aus den ganzen Leuten geworden ist, die er auf seiner Reise so getroffen hat. Weil er lernt Leute kennen und du lernst sie ja mit ihm kennen. Und dann verlässt er sie und dann hörst du leider nichts mehr davon, ne? Weil du denkst dann, da lag doch eigentlich noch ein bisschen was im Argen mit der einen oder mit der anderen Person und so. Also das fühlt sich irgendwie noch nicht so gelöst an, der Konflikt oder die Geschichte. Also ich hätte da so aus Feel-Good-Motiven hätte ich da noch ein bisschen Nachklapp dran gesetzt, irgendwie, wo du dann den Adligen nochmal siehst und ja, was weiß ich, der hat jetzt auch riesen Publicity gekriegt dadurch und kann sein Gut retten oder sowas und die andere Frau auch alles gut oder so.
Ja. Das wäre ja super Happy End dann
gewesen. Das hätte ich gern gehabt. Ach, das hätte
ich übertrieben gefunden.
Nee, aber ein schöner Feel-Good-Film, wo man gar nicht so wahnsinnig viel von Frankreich sieht, obwohl er sich, also nicht von den, sag mal so, von den Landmarks, von den wichtigen sieht. Man sieht zwar einen Eiffelturm und ein Stück von Marseille und so, aber ja, sind noch ein paar schöne Seitenhiebe da mit Fußball, hier Olympique Marseille und so, wird seine Kuh etwas verschandelt. aber netter Film, also unterwegs mit Jacqueline, startet am 14. Juli, passt ja zum französischen Nationalfeiertag. Weiß gar nicht, ich glaube in Frankreich lief der schon, weil ich hatte den schon mal gesehen gehabt im französischen Amazon, da gab es den schon mal, da habe ich noch nie was davon gehört gehabt und dann habe ich gesehen, ach, der startet bei uns erst noch. Ja, also den gibt es ja schon auf Blu-ray und DVD, wird wahrscheinlich bei uns dann auch nicht so lange dauern danach. Aber wer jetzt mal ins Kino gehen möchte, gerade jetzt so in der sommerlichen Zeit, wer jetzt nicht ganz so einen Bombast sehen will wie Independence Day, sondern vielleicht mal eine schöne Komödie. Es gab ja einige französische...
Ich würde lieber unterwegs in Jacqueline gehen, wie in Independence Day.
Boah. Ganz ehrlich. Wohl budgetmäßig gab es da doch bestimmt erhebliche Unterschiede.
Ja, aber Jacqueline ist die schönere Kuh.
Das stimmt wohl. Okay, unterwegs mit Jacqueline. Von mir 7 von 10 Punkten.
Schließe ich mich an, auf jeden Fall.
Okay, gut. Die Sneak-Tipps für die kommende Woche. Chris, wie war denn dein Tipp? Also dein
Tipp ist
Hinweis.
Metallica, Kill 'Em All, Track 2.
Das war so einfach.
Unfassbar. Ich habe ja gedacht, dass es mindestens 3, 4, 5, 10 Leute gibt, die im Saal sofort wissen, wie der Track heißt. Es wusste keiner. Es hätte eine Tasse gegeben, es wusste keiner. Das ist ziemlich frustrierend.
Du, die jungen Leute heutzutage, die hören doch keine CDs mehr durch. Die kaufen sich bei iTunes irgendwie die Lieder, die denen gefallen und ja, das macht doch...
Das ist falsch.
Ja, das ist falsch, ja, weil dann entdeckst du gar nicht so richtig die Musik, vielleicht auch die anderen Lieder mal, die nicht so als Hit gepusht werden oder so. Ist echt schade. Ich stelle das auch immer wieder fest. Ja, Aber die richtige Antwort nach ein bisschen googeln, weil so genau kenne ich die Metallica nicht, war ja dann irgendwie The Four Horsemen oder irgendjemand hat es gesagt, ne?
The Four Horsemen.
Der Track-Title, ne?
Ja.
Hier hatte der Andreas in unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe hat getippt, Ghostbusters. Er schreibt aber selber, wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Da hat die Ludmilla noch geschrieben, das wäre geil. Naja, schön. Vielleicht, ich sag mal, in der Sneak kann man es vielleicht mal mitnehmen. Es gab ja auch dazu noch einen Kommentar zu deiner Ablehnung von dem neuen Flame. Schön. Der kam erst heute. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, aber da kommen wir nachher dazu.
Ja, hab ich.
Bevor ich zu meinem Top-Tipp komme, dann mache ich erstmal das andere noch. Der Thomas H. hat noch getippt. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 hat er es genannt. Das heißt aber, glaube ich, nicht 2, sondern irgendwas anderes. Also dieser neue Teenage Mutant Ninja Turtles Film, das sind ja auch irgendwie 4, ne? Leonardo, Wie hießen sie alle?
Donatello, Michelangelo und Raphael.
Ah, du bist sattelfest, das merke ich, ja. ich habe noch Suicide Squad in den Ring geworfen. Das sind ja auch irgendwie ein paar Leute, vielleicht sind da ein paar. Und ich habe auch noch Ben-Hur mit in den Ring geworfen, weil das ist mir heute noch eingefallen, weil da sind ja ziemlich viele, die da reiten und so. Und das ist, glaube ich, die Truppe in dem Trailer, siehst du das auch? Das sind hauptsächlich 4 Reiter. Also, das ist so eine Neuverfilmung von, nicht gleich ablehnen, das ist eine Neuverfilmung von Timo Beckmann-Bethoff. Also, das ist jetzt nicht Ghostbusters, also nicht von vornherein ablehnen.
Mir geht es gar nicht um Ben-Hur, sondern darum, dass der Tipp einfach auf einen anderen Film die Faust aufs Auge passt.
Ja, ja, da kommen wir gleich dazu. Also Timo Beckmann-Bethoff, der russische Regisseur, der ja hier Wächter des Tages und Wächter der Nacht gemacht hat, diese visuell sehr beeindruckenden Filme, und der dann Wanted gemacht hat in Hollywood. Und ja, Ben-Hur, der Trailer sieht schon ziemlich gut aus und könnte sein, ja. Aber der Top-Tipp, willst du nur sagen, Kate, wenn du schon so aufgeregt bist?
Auf Deutsch, deutscher Titel oder Originaltitel?
Deutscher Originaltitel.
Deutscher Originaltitel ist Die Unfassbaren 2. Auch bekannt als Now You See Me 2. Und die nennen sich nämlich The Four Horsemen.
Genau.
Und deswegen kann es nur der sein. Und wenn ich in Kinosessel sitze und ich sehe, dass dieser Film kommt, dann hört ihr mich quieken, weil ich mich dann ganz doll freue.
Meinst du also der Film mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe und
genau, Daniel Radcliffe,
Michael Caine, Morgan Freeman, der sollte morgen kommen.
Der erste Teil war schon richtig geil.
Das sind doch aber mehr als 4.
Ja, nein, aber die 4
ja,
Hauptcharaktere sind die Four Horsemen, denn ihre Show heißt ja auch so.
Ja, ich fand ja den ersten Film auch ziemlich gut, aber ich weiß, der hat von der Kritik ziemlich viel Schelte eingesteckt, der erste. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich fand den gut und ich fand den ziemlich cool gemacht. Ich mag ja eh solche Zaubershow-Sachen und so. Den hat ja aber Louis Leterrier gedreht, den ersten, der ja auch so Transporter, The Mission und sowas, Kampf der Titanen und sowas gemacht hat und Spion und sein Bruder. Und den neuen Film, den hat jetzt jemand anders gedreht, der heißt nämlich, John M. Chu, ein chinesischer Regiekollege. Was hat denn der schon gemacht? Mal gucken, hat er irgendwas? Justin Bieber's Belief, Documentary, G.I. Joe, die Abrechnung. Ich weiß nicht, hier sind noch nicht so die richtigen Kracher dabei, wo man sagt, hey, Step Up 3D, Step Up to the Streets hat er gemacht.
Aus einer meiner ausländischen Quellen, in dessen Land der Film schon läuft, die den schon gesehen haben, soll der annähernd so gut sein wie der erste.
Ja.
Nicht so geil, weil es ist eine Fortsetzung, ja, aber er soll wieder richtig gut sein.
Ich gehe auch mit besten Absichten in den Film rein, also dann, wenn er kommt.
Also ich würde mir auch angucken, wenn er nicht in der Sneak kommt.
Ich würde mich freuen dann, ja.
Ist es jetzt fies, wenn ich eine Parallele ziehe zwischen einem Zauberfilm und Daniel Radcliffe? Nein.
Aha.
Ist Daniel Radcliffe da dabei?
Daniel Radcliffe geht da mit, ja.
Der war beim ersten Teil nicht dabei, ne?
Nee.
Okay.
Der macht, ich glaube, also ich weiß nicht, was der genau für eine Rolle hat, aber vom Trailer her kommt das so rüber, als wäre er gern Zauberer, hat es aber nicht so wirklich drauf. Also, aber es hat wohl ziemlich viel Geld im Background, deswegen tut er einfach so. Also so macht es zum Beispiel vom Trailer her den Eindruck.
Okay.
Weil er so das mit den Karten nicht so drauf hat, mit den Kartentricks und so. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht kommt er. Das wär's.
Vielleicht kommt er auch nicht, vielleicht kommt was ganz anderes.
Ja, eben.
Wir müssen uns ja so oder so überraschen lassen. Also ja. Gehen wir morgen rein und dann werdet ihr das sehen, wenn ihr auf der Facebook-Gruppe seid, Metropol Sneak, dann werdet ihr das morgen schon sehen, nach der Sneak oder spätestens übermorgen früh dann, wenn der Chris dieses Posting veröffentlicht, wo ihr abstimmen könnt, wie ihr den Film fandet, dann werdet ihr wissen, was wir hatten und auf was ihr euch dann in der nächsten Sendung freuen könnt. Auf einen Film könnt ihr euch noch freuen, nämlich die Kate hat noch gesehen Ein ganzes halbes Jahr. Da bin ich doch mal gespannt, was du dazu sagst. Meine Frau wollte jetzt nicht mit teilnehmen beim Podcast. Die ist nicht mehr so die Podcasterin. Sonst hätte ich sie mit hier eingeladen, dann hättet ihr drüber diskutieren können. So muss ich mich mal drauf verlassen, was du jetzt sagst.
Er ist toll.
Vielleicht sagst du erstmal kurz, worum es geht oder so.
Ja, ein ganzes halbes Jahr heißt im Original Me Before You und ist eine Romanvorlage, also basiert auf einer Romanvorlage. Im Zentrum der Geschichte stehen Louisa Clark, also kurz vom Lou, gespielt von Emilia Clarke, die wir aus Game of Thrones kennen, und William Trainer, gespielt von Sam Claflin, den wir aus Filmen wie zum Beispiel Hunger Games kennen. Und die beiden treffen in ihren ziemlich verschiedenen Leben aufeinander. Und zwar die Lou lebt in einer kleinen Stadt, arbeitet in einem kleinen Café und mag ihr Leben, wie sie so ist. Sie ist total extrovertiert, hat einen total verrückten Modestil, liebt komische Schuhe, aber sieht total goldig aus, ist ein total lebensfroher Mensch und lebt noch zu Hause bei ihren Eltern, tut die auch finanziell unterstützen. Hat einen Freund, der heißt Patrick, der ist totaler Sportass, gespielt von Matthew Lewis, den wir aus Harry Potter kennen. Und die passen einfach eigentlich gar nicht zusammen, aber man ist halt aus Gewohnheit, bleibt man halt ein Paar. Und ja, sie ist halt das komplette Gegenteil zu Will. Will ist nämlich ziemlich depressiv und launisch, nachdem er vor, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es her ist, einen Unfall hatte. Er wurde von einem Motorrad angefahren, also über die Straße gegangen, wurde vom Motorrad angefahren und ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Und das wird sich auch nie verbessern. Er hat körperliche Einschränkungen. Der Arzt prophezeit ihm nicht mehr viel und nicht mehr langes Leben. Und damit kommt er halt überhaupt nicht klar. Er ist totaler Griesgram und verärgert jeden, der ihm eigentlich Gutes will. Und die beiden treffen aufeinander, weil Lou ihren Job verliert im Café. Das muss leider dicht machen, weil Kleinstadt ist nichts mehr los, der schafft das nicht mehr. Und sie versucht dann übers Arbeitsamt sämtliche Jobs durchzumachen, die sie irgendwie kriegen kann. Und trifft oder kommt dann dort an einen Job ran, der eigentlich nicht wirklich Qualifikationen mit sich führen muss. Und deswegen versucht sie es einfach mal. Und die Mutter von Will findet sie echt ganz süß und hofft so ein bisschen, ihren Will da so ein bisschen aufzumuntern mit einem netten Mädchen, was einfach ein bisschen auf ihn aufpasst, die vielleicht mit ihm ein bisschen spazieren geht und solche Sachen macht. Geht halt komplett schief, weil Will ist das total scheißegal. Der ist einfach nur Depri und will seine Musik laut hören. Und wie es halt so will, lockert er schon irgendwann ein bisschen auf und die beiden werden Freunde. Und man taucht so ein bisschen in sein Leben ein und auch in ihrs. Und sieht so, wie sich das langsam ein bisschen verknüpft. Und sie will ihm natürlich irgendwie Freude machen und plant, was Reisen oder Ausflüge, die man machen könnte, um ihm einfach wieder ein bisschen mehr Lebensfreude zu schenken. Der Film ist sehr emotional. Er hat ein sehr, sehr hartes Thema, was er anschneidet. Und das ist ärztlicher Suizid. Also beziehungsweise ärztlich, wie nennt sich das? Initiierter Suizid. Also Will denkt darüber nach, in die Schweiz zu gehen, weil er nicht so leben will und nicht, der Arzt sagt, er hat vielleicht noch 5 Jahre, aber das so, er will so nicht mehr leben. Und da ist es eben auch egal, wie sehr er seine Eltern damit verletzt. Und das, der Film schneidet dieses Thema an, aber auf eine Art und Weise, wo man jetzt nicht total geschockt ist, sondern auf eine Art und Weise, wo man einerseits ihn versteht, dass er das nicht mehr will und dass es seine freie Entscheidung ist. Und andererseits aber die Eltern versteht, die sagen, sie wollen ihm versuchen, ihm zu zeigen, dass das Leben trotzdem noch schön ist. Und Clark hilft da einfach mit, Lou, Will sagt immer Clark zu ihr, deswegen habe ich mich gerade versprochen. Und ja, die zwei versuchen einfach, oder hauptsächlich Lou versucht einfach, ihm ein schönes Leben zu machen. Und das, sie wird halt auch nur auf bestimmte Zeit angestellt, das Ganze soll nur ein halbes Jahr dauern. Und daraufhin auch dieser Filmtitel, Deutscher, meiner Meinung nach total unnötig. Ja, und man lernt die zwei einfach ein bisschen kennen. Ich möchte vom Ende nichts verraten. Wer das Buch kennt, weiß es, wie es ausgeht. Er ist sehr emotional, er ist sehr tiefgründig, aber richtig schön erzählt. Und Emilia Clarke mal in so einer positiven Rolle zu sehen, in so einer Strahlemann-Rolle mit ihren verrückten Augenbrauen.
Mal ohne ist Drachen. Wahnsinn.
Es hat richtig Spaß gemacht.
Mal ohne Drachen.
Ohne Drachen und auch nicht blond und auch nicht so herrisch. Ich würde ihn unglaublich gern auf Englisch sehen, weil das spielt ja komplett in England. Beide Schauspieler sind gebürtige Engländer und ich glaube, ich habe den Panem mal in Englisch angeguckt. Und der Sam Claflin, der hat so einen genialen Akzent. Und ich weiß auch, dass Emilia kenne ich auch von einigen OV-Folgen, die ich geguckt habe, hat ja auch so einen klassischen britischen Akzent. Und die zwei zusammen, ohne dass sie sich irgendwie zusammenreißen müssen für irgendwelche Filmrollen, weil es ja in England gedreht ist, kann ich mir vorstellen, hört sich das richtig cool an. Und das ist dann wirklich so Landenglisch, was man dann hört. Und ja, also mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Die Damen, die mit mir mit waren, unter anderem deine Frau, hatten ja beide das Buch gelesen und haben dann hinterher zu mir gesagt, ja, das Buch ist halt noch viel tiefgründiger und viel genauer und wie Lou dann diese Reisen plant und diese Ausflüge recherchiert mit, geht das mit Rollstuhl und was muss man beachten und wie sie da stundenlang in der Bibliothek sitzt. Das wird wohl im Buch viel, viel schöner erklärt. Trotz allem, für jemanden, der das Buch nicht kennt, der Film hat alles ausgesagt, was er sagen muss. Und ich denke auch, was er sagen wollte. Mir hat er richtig gut gefallen. Ich habe nicht so viel geplärrt wie in dem anderen Film, wo ich drin war, mit diesem Krebsdrama. Das war viel schlimmer. Hier war es eher so, es war ein schöner Film mit schönen Höhen und Tiefen, wo beides mal auch mal die ein oder andere Träne geflossen ist.
Das klingt ein bisschen nach ziemlich beste Freunde. Das klingt ein bisschen nach ziemlich beste Freunde.
Ja, nee. Klar, vom Grundschema ist es fast das Gleiche, aber es ist viel, vielschichtiger als ziemlich beste Freunde, weil das waren ja einfach nur Kumpels, ja. Und Emilia, Lewis Clark, soll ja ihn, sagen wir mal, schöne Augen machen, ohne dass sie es weiß. Das ist ja das, was die Mutter verfolgt dahinter.
Klingt dann eher wie Frühstück mit Monsieur Henri.
Ja. Schon irgendwie. Ich würde es mit ziemlich beste Freunde gar nicht vergleichen. Gar nicht. Nur von der Grundstruktur her schon. Aber von der Geschichte und von der Entwicklung der Geschichte ist das was ganz anderes.
Okay. Hast du schon Punkte gegeben?
Nee, aber ich gebe ihm 8.
Okay. Also im Bereich Taschentuchfilme 8 von 10.
Ganz genau.
8 von 10 Tempo.
Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen tiefer in das Leben eingreift. Also von Emilia Clarks Leben, also Lewis Clark, das macht mich total wahnsinnig, dass sie den gleichen Nachnamen als Rolle und als Echtmensch hat.
Lewis und Clark.
Louisa Clark heißt die im Film. So, von Lou. Merkt man schon mehr von der Familie. Da ist man dann auch mal bei einem Familienfest und diese Interaktion mit ihrem Freund Patrick, der einfach nur ein Idiot ist. Aber brillant gespielt von Matthew Lewis. Ich fand das super gut gemacht. Also ich kenne ihn ja nur in dieser Fighter-Rolle von Harry Potter, dann zum Schluss in den letzten Film, wo er so richtig den Draufgänger macht und einfach mal ja, der Coole ist und der Hübsche wird. Und da war er einfach nur so ein Sportdepp. der immer nur an sich selber denkt, aber glaubt, das Richtige zu tun für seine Freundin. Also ganz, ganz grob. Also muss es gesehen haben, um zu verstehen, was ich meine. Er hat es aber richtig gut gespielt, mir hat es echt gefallen. Ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, dass der da mitspielt, weil im Trailer sieht man den gar nicht. Der kommt da nicht einmal vor. Mhm. Fand ich total cool. Sehr, sehr nette Überraschung gewesen.
Wenn dir sowas in der Richtung gefällt, oder was heißt gefällt da, aber wenn du sowas gut findest, die Filme, da kann ich mal einen Film empfehlen, der heißt Der Geschmack von Rost und Knochen.
Den kenne ich schon.
Marion Cotillard.
Den kenne ich schon, den Film.
Ja, ziemlich gut.
Länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber war ein sehr guter Film.
So, jetzt müssen wir hier dieses Thema, nachdem das hier so nach unten gegangen ist, das müssen wir irgendwie wieder einfangen. Und hier ein bisschen was.
Wie nach unten gegangen ist. Das ist ein sehr, sehr schöner Film.
Bitte?
Mensch, Erik, einfangen wäre jetzt eine prima Überleitung für das andere Thema mit den.
Aber wir müssen erst die Filmstarts machen.
Ja, wir machen erstmal die Filmstarts. Genau, wir gucken mal, was da so an fröhlichen Filmen dabei ist, wenn wir aus so einem Film kommen wie ein ganzes halbes Jahr und denken: Oh Gott, ich gebe mir die Kugel. Mal gucken, ob da ein Film dabei ist, der euch wieder
aufbaut. Man geht da gar nicht so raus. Man geht zwar schon mit einem leicht weinenden Auge raus, aber die Lou, die macht es so herzenswarm und wie die so drauf ist und ihre ganze Art und Weise, wie sie in diesem ganzen Film ausstrahlt. Egal wie traurig die Situation im Moment ist, sie kommt in den Raum und es strahlt die Sonne. So war das. Ohne Spaß.
Ist ja fast wie bei mir.
Ja, passt. Nur, dass dein Klamottenstil nicht ganz so ist wie ihre.
Wenn du bei der Sneak reinkommst, applaudieren alle, ne? Das ist doch.
Ja, dann strahlen alle wie ein Atomkraftwerk.
Also, wir machen trotzdem mal mit den Kinostarts diese Woche weiter. Das ist der 21.07., der Kinostarttermin. Der Top-Film diese Woche ist wahrscheinlich Star Trek Beyond, der ja quasi der dritte Teil des Reboots, wenn man es so nennen möchte. Diesmal nicht mehr von J.J. Abrams, sondern von Justin Lin. Habe ich ein bisschen Bedenken, weil der hat ja so Fast and Furious und solche Sachen gemacht. Der erste Trailer sah auch sehr, sehr actionlastig aus und der Trailer, den wir jetzt vor Independence Day gesehen haben, der sah besser aus. Schauen wir mal.
Da war ein bisschen mehr Story dabei.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja wieder in die Atmos-Sitze. Mal gucken. Auch noch startet Frühstück bei Monsieur Henri. Den hatten wir vor einigen Wochen besprochen, weil wir den in der Sneak Preview hatten. Sehr empfehlenswerter französischer Film, Komödie. Also könnt ihr eigentlich diese Woche bis zum Donnerstag geht ihr mal in den Film mit der Crew und dann ab Donnerstag geht ihr in den Film mit Monsieur Henri und dann passt das alles, ne? Habt ihr schöne
französische Wochen hier.
Genau. Dann läuft noch an, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Steven Spielberg, aber nachdem ich jetzt diesen Trailer vor Independence Day gesehen habe zu BFG, Big Friendly Giant, weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll, weil das sah alles so künstlich aus, so ungefähr wie dieser Pan-Trailer damals, und Pan ist ja auch völlig untergegangen. Aber Steven Spielberg, der weiß eigentlich, wie man mit sowas umgeht, der braucht eigentlich nicht so ein Kunst, so ein 3D-Animationszeug, der kann eigentlich, der kriegt das gut hin, so Familien zu inszenieren, Drehbuch zu schreiben. Warum muss der sowas machen? Das sieht nicht gut aus, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es ja gut, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es schon jemand gesehen in der Preview oder so und kann mal was schreiben, würde mich sehr interessieren. Also. Dann The Girl King. Ein Historienfilm von Mika Kaurismäki, wahrscheinlich aus den nordischen Gefilden. Gab es ja auch Aki Kaurismäki, ist vielleicht irgendwie verwandt. Kostüm.
Das klingt total spanisch, der Name.
Nö, da waren doch hier die Leningrad-Cowboys. War das nicht von Kaurismäki oder so? Kostümdrama um eine junge Königin, die wie ein Junge erzogen wurde. Mhm. Und ja, Mafoi, Deine Liebe, Deine Lügen, ein österreichischer Film, was als Romanze beginnt, wandelt sich in ein Spiel zwischen Vertrauen und Misstrauen. Ja, traut sich halt niemand viel entgegenzusetzen, einem neuen Steven Spielberg und einem neuen Star Trek Film. Vielleicht wird es dann nächste Woche wieder ein bisschen mehr Auswahl geben hier. Mal gucken. In den Kinocharts, und ich habe jetzt auch hier so eine App, da habe ich die aktuellen aus den USA. Und zwar direkt vom Freitag, genau, Freitag ist hier der aktuellste Tag. Da sind nämlich auch ein paar coole Sachen. Ich mache mal so die Top 10, The Shallows, Platz 10, da hat ja die Luise drüber geredet. Dann ein Film The Infiltrator, das sagt mir erstmal gar nichts. Vielleicht finden wir da irgendwie bis zum nächsten Mal ein bisschen mehr raus. Independence Day Resurgence, genau. 7 Central Intelligence, Platz 6 The BFG, das ist dieser Big Friendly Giant. Also für einen Steven Spielberg-Film, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon läuft, aber hier steht da Gross to Date, also 43 Millionen hat er bis jetzt eingespielt. Ich glaube, da wird es nicht gut laufen. Platz 5 ist in den USA The Purge, Election Year. Platz 4 ist auch ein Film, der mir jetzt erstmal noch nichts sagt. Mike and Dave Need Wedding Dates. Klingt nach einer Komödie. Platz 3 ist Die Legende von Tarzan in den USA vom letzten Freitag. Platz 2 Finde Dory und Platz 1 Pets. Ja, also das ist natürlich auch
schwierig. Ganz kurz, The Infiltrator ist der neue Bryan Cranston Film.
Ah, cool. Action oder was? Das klingt so ein bisschen wie Terminator und so hier. Oder ist es eher so ein Ermittlungsfilm,
um ein Infiltrieren? Biography-Crime-Drama.
Ah, nicht schlecht. Okay, und jetzt ab nach Stuttgart. Hier ist auf Platz 10 Verräter wie wir, den hatten wir schon in der Sneak Preview. Stadtlandliebe auf 9, Conjuring 2 auf 8, Mullewapp, eine schöne Schweinerei auf Platz 7. Achso, ich habe aus dem Kino, habe ich hier solche, da lagen solche kleinen Zettelchen rum, wo sowas zum Ausmalen drauf war von Mullewapp. Die sind am Samstag, also gestern, bei unserer Kindergeburtstagsparty sehr gut weggegangen.
Und die Mullewapp war doch das, wo auch Sing-Along ist, oder? Wo die Texte unten eingeblendet werden.
Ich weiß gar nicht, aber Mullewapp war schön. Also da war damals, das war einer der ersten Filme, wo die Tabitha damals im Kino war. Und den fand sie toll. Mhm. Und ich glaube, ich war auch für Eltern erträglich. Das ist ja auch immer ein wichtiger Gradmesser, ob man sich da als Elternteil dann nun völlig vor die Stirn fasst die ganze Zeit oder ob das okay ist. Platz 6 ist Street Dance New York. Platz 5 Central Intelligence. Platz 4 ist nur Independence Day Wiederkehr. Wir waren ja auch am Donnerstag drin, also quasi am Tag der Premiere. Und gut, wir waren nun im teuersten Saal mit den tollen Sitzen. Es war nicht ausverkauft, muss man vorsichtig zu sagen. Es war, also, weiß nicht, wie viel wären da drin gewesen sein? 50 oder so?
Nein.
Nein?
Da waren
deutlich mehr drin. Na gut, es war dann irgendwann dunkel und so, keine Ahnung. Ja, aber es war nicht so viel. Aber gut, die haben ja in einem anderen Saal, war ja ohne diesen Aufpreis mit Atmos und so, dann lief es ja auch noch. Vielleicht, da gab es auch irgendeinen Saal, da gab es noch irgendeine andere Aktion mit dran. Ne? Da war irgendwie jemand von einem Effektstudio aus Stuttgart, die wohl auch Effekte mitgemacht haben, habe ich gelesen.
Es war mittwochs, glaube ich, ne?
Ach, kann sein. Hab's nur gelesen bei den Innenstadtkinos, weil in Stuttgart gibt es ja eine sehr aktive Filmeffekt-Szene, Stuttgart und Ludwigsburg, die häufig für bestimmte Szenen von Filmen einfach mal die Effekte beisteuern, zum Beispiel auch für Game of Thrones. Und da waren irgendwie welche da, die haben gezeigt, wie sie manchen Szenen die Effekte gemacht haben. Nicht schlecht, hätte ich auch gern gesehen. Platz 3 hatte ich schon ein ganzes halbes Jahr. Nee, hat man gerade besprochen. Platz 2 Smaragdgrün und Platz 1 Ice Age 5, Kollision voraus. Ja, war absehbar. Aber spätestens, wenn dann irgendwie Pets kommt oder so, dann ist dann Ruhe hier mit Ice Age, glaube ich.
Hoffentlich.
Ja, dann die gesehenen Serien. Ich gehe mal ganz kurz nur auf eine Serie ein, die ich angefangen habe zu gucken, die ich ganz, ganz toll finde. Ist zurzeit gerade meine Lieblingsserie. Ist nämlich Lucifer. Das war wieder eine der Serien, die ich für den anderen Podcast, wo ich mit den anderen über Serien spreche, machen musste. Da ist häufig so viel Scheiß dabei, da kämpft man sich durch. Und da habe ich zum ersten Mal wieder gleich in der ersten Folge das Gefühl gehabt, boah, ist die geil. Wirklich eine tolle Serie. Die gibt es jetzt demnächst auf Amazon Prime. Wir hatten so die ersten paar Folgen schon mal zum Besprechen bekommen gehabt und die kommt jetzt irgendwie in den nächsten Tagen. Ich habe vorhin gerade im Fernsehen eine Werbung dafür gesehen, dass demnächst auf Amazon Prime startet. Also beobachte das mal. Lucifer ist quasi der Teufel. Basiert auf einer Comic, auf einem Comic, Chris. Müsste vielleicht für dich, vielleicht kennst du das sogar.
Ich will das auch sehen, die Serie. Ich habe das schon bereitgelegt.
Okay. Also Lucifer, ich spoilere jetzt nicht, keine Angst. Lucifer ist halt aus der Hölle nach oben gekommen, weil es ihm da unten irgendwie zu langweilig geworden ist mit Menschenquälen und sowas. Und das ist halt ein total charmanter, eloquenter Typ, so ja, gut angezogen immer, James Bond-like, ne? Und der hat einen Club mitten in einem angesagten Viertel und lebt das so sein Leben. Er hilft manchmal Leuten und er will dafür nichts und er will doch auch nicht seine Seele oder irgendwas, was man so von Lucifer so kennt, ne? Sondern er will dann einfach irgendwann den Gefallen wieder zurück einfordern. Das ist aber meistens völlig was relativ Banales oder so, aber ja, er will nichts irgendwie dafür haben, ne? Jedenfalls hat er da auch mal einer Frau geholfen gehabt, und bei, ja, diese Frau kommt halt später noch auf ihn zu, er trifft sie später mal wieder und sie unterhalten sich und er findet es ganz gut, wie sie ihr Leben im Griff bekommen hat. Also er muss schon viele Jahre jetzt da oben sein, in der realen Welt in Los Angeles, und sie wird dann quasi in seinen Armen erschossen und das findet er jetzt nicht so toll, weil der sie erschossen hat, der hat auch eigentlich nur im Auftrag gehandelt, der ist auch gleich zu Tode gekommen auch, und das findet er nicht okay und fängt dann selber an, ein bisschen zu ermitteln, was da nur los ist und wer dahinter steckt, weil irgendwie war sie ihm doch irgendwie eine ganz gute Bekannte und er hat sich halt gefreut, dass seine Hilfe, die er damals ihr gegeben hat, dass das so geholfen hat, dass sie ihr Leben so in den Griff bekommen hat. Und jetzt ist sie einfach so quasi ihm weggenommen oder vor seinen Augen weggenommen worden. Er fängt dann an zu ermitteln und kommt da so ein bisschen der Polizei in die Quere, weil die natürlich auch ermitteln. Und da ist eine junge Frau, die ist ziemlich tough drauf und so. Und die raufen sich dann auch so ein bisschen zusammen. Und eine wichtige Info noch, also der Teufel hat jetzt, oder setzt jetzt keine allzu großen Mächte ein oder sowas da, dass der irgendwas zaubern kann oder sonst was, sondern das Einzige, was er immer mal wieder einsetzt, ist eine sehr starke Überzeugungskraft. Also er kann jetzt nicht so Jedi-mäßig so, das sind nicht die Druiden, die er sucht, sondern er stellt den Leuten eine Frage, irgendwie so, was sind deine tiefsten Wünsche, deine geheimen Wünsche, und dann plaudern die Leute völlig raus, was er eigentlich sonst niemand verraten würden. Und so kann er halt manchmal so Geständnisse bekommen, die jemand anders nicht geschafft hatte. Das Problem ist nur, also diese Frau, diese Polizistin fasziniert ihn so ein bisschen, bei der funktioniert das aber nicht. Und deswegen fasziniert sie ihn noch mehr. Und sie arbeiten dann zusammen, und weil er eben diese Überzeugungskraft hat und auch so ein bisschen Intuition, und weil er auch schon ein bisschen länger da ist auf der Welt und so, kennt er halt ein paar Sachen, da funktioniert das ganz gut, dass die zwei zusammenarbeiten. Man kann es vielleicht vergleichen, ich habe es in der Fortsetzung Volkssendung auch verglichen, man kann es ein bisschen vergleichen mit The Mentalist, aber irgendwie noch eine Spur geiler. Also irgendwie, da ist halt jemand, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat. Er wird dann halt auch als so Consultant für die Polizei mit eingestellt. Aber er nimmt halt das Leben total locker. Ja. Er verführt dann halt auch eben mal so eine Psychologin und sagt dann zu seiner Partnerin, sie soll mal 30 Minuten unten im Auto warten, während er sie da oben, und alles so eine Sachen. Also er genießt halt sein Leben. Also seien es nun Männer oder Frauen. Ja. Und es ist eine wirklich tolle Serie, ist gut geschrieben, verdammt gut gespielt, hat mich dann, also der ersten Folge schon ziemlich angefixt gehabt, in der zweiten Folge hat es mich vollends überzeugt, passt alles rundrum, ich hoffe mal, dass sie noch lange, lange so den Bogen halten können und die Pace halten können, und wunderbar. Also guckt das mal auf Amazon Prime, ich werde das schon mal mit verlinken, vielleicht gibt es das ja schon irgendwie, dass da steht demnächst oder so, dann schaut ihr da mal rein. Und jetzt lehne ich... Ach nee, hier steht hier gerade plötzlich was drin. Stand doch eben noch nicht da. Ja.
Ich ganz kurz auch nur, weil du jetzt mit den Serien angefangen hast.
Ah, da war doch was Neues von Netflix, ne? Kam doch.
Ja, yeah, genau. Ich habe damit vorhin angefangen. Ich kann auch noch gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich jetzt zwei Folgen gesehen habe. Und zwar die neue Netflix-Serie Stranger Things. Und es ist genau das. Es ist sehr strange. Und es ist sehr seltsam. Es geht um eine kleine Vorstadt. Vier Jungs, also Teenager, vielleicht gerade mal, keine Ahnung, 14 oder so, weiß nicht, sind Freunde, und eines Nachts verschwindet einer dieser Jungs, der Will. Der ist schon wieder Will, ist ja der Wahnsinn. Verschwindet er. Und in derselben Nacht tut in einem Bunker, und so einer Fall, was, ich weiß nicht, ob das so eine, irgendwie so eine Regierungs- Einheit, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie nennt man denn sowas? So ein geheimes Regierungsprojekt, was weiß ich. Büchst da irgendwas aus. Aber man sieht nicht immer genau was. Es ist nur seltsam. Was?
Experiment 626.
Genau, Experiment 626 büchst aus. Und man erkennt aber nicht genau, was es ist, aber es muss irgendwas Dingartiges sein. Vielleicht deswegen auch Dings. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht menschlich. Aber gleichzeitig büxt mit ihm das kleine Mädchen Elf aus. Die versteht alles, was man sagt, aber sie selber kann nicht wirklich viel reden. Und sie hat auch nur so ein Krankenhausleibchen an, ganz kurz geschorene Haare und eben auf ihrem Handgelenk 011 tätowiert, also Elf. Und so nennt sie sich auch selber Elf. Und die büxt aus und versucht halt nach Hilfe zu finden. Und ich glaube, dass sie vor diesem komischen Experiment abhaut. Und in derselben Nacht ist eben dieser Junge verschwunden. Und jetzt suchen alle nach dem. Und die drei Freunde von ihm treffen auf dieses Mädchen und helfen ihr und verstecken sie ein bisschen, weil sie halt denen vermittelt, dass sie in Gefahr ist. Und dass die Jungs jetzt auch in Gefahr sind. Und das ist alles sehr strange, aber ziemlich cool. Ich habe noch keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich weiß noch nicht, was das für eine Regierungseinheit ist, ob es überhaupt eine Regierungseinheit ist oder irgendein Forschungslabor. Ich habe keine Ahnung und ich weiß auch noch nicht, was dieses komische Projekt da ist, was da ausgebüxt ist. Aber die Überreste, die es hinterlässt, sind, glaube ich, nicht menschlich.
Wie viele Folgen hast du gesehen?
2.
Gibt es da schon alle? Ist das so eine Netflix-Serie, wo es alles gleich gibt? Okay.
Ja, 8 Folgen.
Okay, dann guck da mal rein. Ich werde auch mal einen Blick reinwerfen. Das hatte mich auch schon interessiert, wo da immer die Werbung kam von Netflix. Ja.
Und das spielt, glaube ich, auch in den 80ern. Also es ist noch nicht aktuelle Zeit. Aber es ist ganz cool. Mhm.
Und jetzt verratet mir noch ganz kurz, was Experiment 626 war. Oder wer das ist.
Wieso ich? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen.
Ja, das kommt nämlich nicht aus dieser Serie. Kleine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Nein, ist auch nicht aus Doctor Who. Wer oder was ist Experiment 626?
Warte, das google ich jetzt.
Machen wir inzwischen weiter, weil ihr zwei habt doch mal bei Games was drinstehen. Irgendwie so ein total unbekanntes Spiel, was irgendwie keiner kennt. Pokémon Go oder so.
Ja, noch nie gehört. Ganz komisch. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich muss gleich einleitend sagen, ich habe damals auf meinem Gameboy, ich habe vielmehr extra wegen einem Pokémon, habe ich mir noch einen Gameboy besorgt damals und habe auf dem Gameboy schon munter diese kleinen Tierchen, diese kleinen Fabelwesen gefangen. Was heißt gefangen? Ich habe ihnen ein Zuhause geboten. Ich finde Fangen immer so ein bisschen hart. Deswegen, ich biete ihnen ein Zuhause, wo es ihnen gut geht. Und ja, jetzt haben wir Pokémon Go draußen. Das ist diese Augmented Reality App. Das heißt, sie spielt in der echten Welt, bloß halt auf eurem Handy. Wo man rumläuft, über Google Maps gesteuerte Karten hat, sich dann zurechtfinden kann auf der Welt. Und dann würden einem kleine Pokémons angezeigt, die man dann fangen kann und die man dann ausbilden kann. Es ist ein wirkliches Bewegungsspiel, muss man wirklich sagen. Weil wenn man nur zu Hause auf der Couch flätzt, kriegt man nicht wirklich seine Pokémons. Also ich habe das Glück, dass ich von meinem Balkon aus einen recht guten Punkt habe, wo ständig 3 Pokémons aufploppen oder 4. Aber trotzdem muss man auch, um neue Pokébälle zu kommen. Nee, es sind nicht immer dieselben. Das ist
aber meistens. Man muss sich wirklich bewegen, um auch mal an andere Pokémon ranzukommen.
Genau, und dann kann man noch Eier sammeln, wo man sich auch bewegen muss. Also es ist zählt clevererweise nicht, wenn man es während dem Auto anhat, während der Autofahrt anhat. Das zählt nicht mit. Man muss wirklich laufen. Dann muss man halt 3 Kilometer oder 2 Kilometer oder 5 Kilometer laufen und dementsprechend schlüpft dann auch das nächste Pokémon aus seinem Pokémon-Brutkasten. Also sehr, sehr schön. Macht sehr viel Spaß, erstaunlicherweise. Nur das Einzige ist, die armen Pokémon-Hersteller sind jetzt schon richtig den Angriffen von anderen, von außerhalb ausgesetzt, das heißt, die Server werden grundsätzlich abgeschottet, sind auch dementsprechend heftigst überlastet. Manchmal funktioniert das Spiel nicht richtig, man stürzt ab. Aber es ist jetzt eben mal der Anfang gemacht und es kommen noch so viele Features, wie zum Beispiel, dass man untereinander Pokémons tauschen kann mit seinen Freunden und was weiß ich was alles. Ich glaube, das könnte wirklich so ein richtig schöner Zeitvertreib für nebenher sein. Ist es jetzt schon. Also gerade jetzt im Sommer schön viel raus. Stuttgart ist voller Plätze. Es gibt überall andere Pokémons. Also wir waren heute in Fellbach, da gab es andere wie in Zuffenhausen, in Stammheim. Und deswegen, ja.
Kennst du Ingress? Sehr cool. Kennst du Ingress?
Ingress. Was willst du jetzt mit Ingress?
Kennst du Ingress, das Spiel?
Sagt mir gerade gar nicht. Nee.
Ach so. Okay, ne? Das Pokémon Go, Pokémon Go basiert ja auf Ingress. Also der Ingress-Entwickler ist ja jetzt zu Nintendo gegangen, hat dort Pokémon Go entwickelt. Und das sind schon deutliche Parallelen. Also, wir hatten zum Beispiel bei Ingress, das habe ich mir damals geholt gehabt, als es das dann gab, endlich für iOS. Es gab ja viele, die sich damals extra ein Android-Telefon gekauft haben, um Ingress spielen zu können. Weil das war irgendwie so ein abtrünniger Apple-Entwickler, war das, glaube ich, irgendwie der, ist gerade ganz dünnes Eis, da könnt ihr in den Kommentaren mich dann korrigieren, der irgendwie so die Freiheit bekommen hat, entwickel einfach, was du willst, und dann wollte Apple das aber nicht veröffentlichen und dann ist er halt zu Google gegangen und die haben es gemacht, und da war halt genau dasselbe, da gab es halt so Portale und da gab es so, die konntest du halt ownen und das war halt genau dasselbe irgendwie, aber Pokémon ist halt nochmal ein ganz neuer Level und viel cooler irgendwie, viel schöner gemacht, viel massenkompatibler. Aber bei Ingress fand ich das Witzige damals, da gab es bei mir in der Firma genau vorne, wir haben so eine Skulptur stehen und hinten beim Eingang zum Parkhaus gab es zwei Spots. Und genau an denselben Stellen gibt es jetzt bei Pokémon Go auch die Spots wieder.
Ja, ich denke mal, wenn die sich beide auf Google Maps beziehen, das sind ja auch diese Google Maps Punkte. Es gibt ja so Sachen, die, wenn du in den Google Maps eingehst, dann werden die dir angezeigt, wie zum Beispiel das Schwimmbad bei mir um die Ecke oder irgendwelche Gedenksteine. Und ich denke, dass man die einfach genommen hat, die Google sowieso schon hinterlegt hatte. Ja. Das ist ja dann klar, dass man da dann auch den entsprechenden Stop hinlegt.
Auf jeden Fall cooles Spiel. Also ich bin jetzt nicht mehr so viel dazu gekommen, hier Pokémon Go zu spielen. Gerade in den letzten Tagen war ziemlich viel los, aber mal gucken. Gibt es kostenlos für iOS und für Android. Und bei iOS könnt ihr euch mit einem Google-Account verbinden. Ja. Bei Android muss man sich einen Account anlegen, irgendwie bei Pokémon irgendwas. Stand da drin.
Zumindest. Was mir ganz wichtig wäre noch zu sagen, ist: passt auf, Leute, wenn ihr spielt, wenn ihr über die Straße geht, auch wenn ihr das Spiel jetzt spielt, guckt, ob Autos kommen, guckt, ob andere Leute euch entgegenkommen. Es gab in den USA schon Unfälle von Pokémon Go-Spielern, die einfach nicht hingeguckt haben. Es ist nur ein Spiel. Wenn ihr da 2 Sekunden nicht drauf guckt, passiert euch nichts. Das Pokémon taucht auch wieder auf. Deswegen, bitte passt auf. Es muss einfach gesagt werden, meiner Meinung nach, weil es kann, man ist so schnell, läuft man irgendwo dagegen oder rempelt einen an und dann oder läuft von Auto oder was weiß ich. Ja, also bitte aufpassen, es ist nur ein Spiel.
Da sehen wir jetzt den Unterschied. Du gibst eine Warnung raus, ich nenne es natürliche Selektion.
Oh. Nein, ich finde es schon wichtig, das zu sagen. Wenn wir so ein Spiel empfehlen, finde ich es schon wichtig zu sagen. Also
Ich hatte auch was gepostet gehabt, ist nämlich auch für, ja, weiß nicht, Kneipen, Gaststätten, sowas oder Firmen mit Publikumsverkehr. Ist sowas durchaus auch eine Chance, jetzt so einen Hype zu nutzen. Und ich hatte letztens auf Facebook was gepostet gehabt, einen sehr interessanten Artikel, wie man das ganz einfach machen kann. Also man muss einfach nur als Firma, man braucht ja gar nichts Großartiges machen, sondern einfach nur sich dieses Pokémon Go auch holen. Und dann kann man mit bestimmten Lockmitteln quasi andere Pokémons anlocken, was dann wiederum dazu führt, dass dann eben die Leute zu einem zum Geschäft oder ins Geschäft kommen und da irgendwelche Pokémons zu jagen, und vielleicht hat man ja dann Glück, dass man sie dann gleich auch von dem Service dort in dem Laden überzeugen kann. Wen das interessiert, der soll mich mal direkt anschreiben, dann schicke ich mal den Link.
Ich habe da noch auch zwei sehr schöne Sachen. Ich will zuerst. Und zwar das eine Schöne, was in den USA passiert ist, dass man das Tierheime jetzt sagen, hey, wenn ihr schon rausgeht mit euren Handys und Pokémon sucht, nehmt doch unsere Hunde mit und führt die Hunde aus. Finde ich eine sehr schöne Aktion, vor allem, weil das auch läuft wohl. Also da gehen die Kids wirklich zuerst ins Tierheim, holen sich einen Hund, gehen mit dem dann spazieren. Die Hunde kommen raus, die Kids haben ihren Spaß. Finde ich sehr schön. Also man kann es tatsächlich doch etwas verbinden. Und
das könnt ihr auch ohne Pokémon Go übrigens machen, ja? Also
ja, natürlich, aber so haben wir die armen Hunde im Tierheim auch was davon. So, und was ich sehr, sehr schön fand, war, ich habe noch ein Video gesehen, dass gestern Abend wohl im Central Park in New York ein relativ seltenes Pokémon aufgetaucht ist, und dann sind die Leute in den Central Park geströmt, also wirklich geströmt. Die haben da einen Eingang gefilmt und du siehst, wie die mit dem Auto vorne anhalten, gar nicht mehr groß parken, sondern direkt raus und rein und Pokémon einfangen und wieder zurück. Also richtig herrlich. Richtig ein Hype. Und seit heute auch in Kanada.
Ja, dann schreibt doch mal, liebe Hörer, schreibt doch mal, ob ihr das nutzt oder was ihr da schon so gefangen habt für Tierchen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man Screenshots...
Aber Kate wollte gerade noch was sagen.
Ach so, okay.
heute eigentlich zu dem Thema Firmen was sagen, was natürlich jetzt total Bums ist, weil wir schon ums Eck sind und du von den anderen tollen Geschichten erzählt hast. Aber ich erzähle es trotzdem. Der Erik hatte diesen Link geteilt und da habe ich gesehen, da haben welche, so Barbesitzer machen so Tagesangebote für die unterschiedlichen Farben der Teams. Also wenn man in die Bar kommt, bekommen 10% auf den Drink die Leute, die in Team Blau sind. Und morgen dann kriegen die in Team Rot 10% und dann die nächsten Tag wieder die Team Gelb. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Angebot, weil man geht einfach hin, zeigt in der App vor, hey, ich bin Team Blau und kriegt ein paar Prozente auf sein Essen oder auf sein Trinken. Ich finde das eine coole Sache.
Ja.
Team Rot! Team Rot!
Team Rot!
Team Rot!
Ich bin noch nicht so weit, dass ich Teams wählen kann.
Bei Level 9.
Der Brustring ist rot. Team Rot.
Tja. Ich möchte aber noch ganz kurz mal hinweisen, das Pets-Gewinnspiel läuft noch bis zum 22.07. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, die Sendung, dann könnt ihr da noch mitmachen. Gibt es coole Sachen zu gewinnen. Außerdem haben unsere Freunde vom Rund um den Brustring-Podcast eine Kicktipp-Runde gestartet. Der VfB ist ja diese Saison in der zweiten Liga. Deswegen machen wir da bei einem Zweitliga-Tippspiel mit, wenn ihr da auch mitmachen wollt. Ist einfach kicktipp.de/rudb, also rund um den Brustring. Da macht die Kate schon mit, ich mach mit. Ja. Chris, Fragezeichen, machst du schon mit oder machst du?
Ich bin noch unschlüssig.
Ach so, okay. Also er macht dann auch mit.
Ich möchte mich nicht so sehr an die zweite Liga gewöhnen.
Er will sich erst noch ein bisschen betteln lassen, da macht er auch mit nach. Und ihr könnt da auch mitmachen. Also ich verlinke das auch nochmal mit, wenn ihr auch zweite Liga mit tippen möchtet. Vielleicht seid ihr ja Fan von Vereinen, die ja auch in der zweiten Liga sind, kurzzeitig natürlich nur, ne? Bald wieder aufsteigen und so. Dann, ja, und wenn wir beim Thema Fußball sind, ich habe es hier noch auf dem Zettel stehen, ich habe heute endlich mal so die Panini-Liste, wir sammeln ja die Paninis von der EM, vielleicht habt ihr noch Panini-Bildchen rumliegen, die ihr nicht mehr braucht, beziehungsweise vielleicht sucht ihr noch welche. Ich habe jetzt ein Google-Dokument, wo alle drinstehen, aktueller Stand, die wir haben und die wir noch suchen. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch gern bei mir melden. Ich versuche es mal irgendwie so zu verlinken, dass ich nicht Leute einzeln einladen muss. Vielleicht geht das mit einem Google-Dokument. Ich muss mal schauen. Dann verlinke ich das ganze Dokument. Da könnt ihr einfach so durchscrollen und dann mit mir Kontakt aufnehmen, sagen, hey, ich hätte gern da die Nummer sowieso und ich gebe dir dafür die Nummer sowieso oder so. Genau. Da würde sich meine Kids freuen, wenn ihr uns da ein bisschen helfen könntet, das zu vervollständigen. Jo, ansonsten gucken wir noch mal in das Feedback rein von den letzten Sendungen. Da hat die Kate was geschrieben, weil die war ja nicht in der Sneak und die war ja auch nicht im Podcast. Und sie hat Lust, The Shallows zu schauen, Kate.
Ja, die Luisa hat es total erzählt und habe ich jetzt Bock drauf.
Ich fand es auch interessant, ja. Ich hoffe mal, dass vielleicht mal in das Sneak kommen, mal gucken. Und die Luisa schreibt schon, ja, jetzt kommentiert sie schon die eigene Folge und da es wegen der Technik am Ende leider etwas untergegangen ist, ich weiß gar nicht, war das nicht mehr mit drin in der Sendung oder war das im Nachgespräch, weil sich der Chris doch recht negativ über die Tatsache eines Ghostbusters Reboot geäußert hat und auch Zurück in die Zukunft, was kommt als nächstes in den Raum geworfen hat, würde mich seine Meinung zu Reboots, also die Tatsache, dass es sie überhaupt gibt, aus den letzten 10 Jahren interessieren. Die sollten ja demnach zu urteilen alle nicht besonders gut wegkommen. Um ein paar zu nennen, Star Trek, The Amazing Spider-Man, Batman Begins, Casino Royale, Godzilla, Planet der Affen, Evil Dead, die Liste ist lang. Ich weiß, das ist etwas provokant, aber das ist das von vornherein Verunglimpfen eines Filmes auch. Ja, Chris, jetzt hast du es aber bekommen. Jetzt.
Ja, ja, ich werde darauf in aller Ruhe antworten.
Ach so, du willst. Okay, dann lest ihr das unter dem Beitrag. Ja?
Darf ich dazu mal was sagen? Star Trek und Planet der Affen sind eigentlich keine Reboots.
Ja, es gibt
sind Prequels.
Es gibt einen
Planet der Affen. Beziehungsweise Sequels.
Nee. Es gibt einen Planet der Affen Reboot, der ist mit, wie heißt der?
Ah, mit Mark Wahlberg.
Genau, und der ist
ganz okay. Ja, der ist wirklich schlecht. Aber bei Star Trek, die neuen Star Trek, das sind ja alles Vorgeschichten.
Ja, aber man nannte das doch Reboot von J.J. Abrams. Weil der das ja wirklich nochmal neu belebt hat, das Ganze. Und
ja,
der hat halt eine neue Zeit. Der hat halt eine neue Zeitlinie.
Reboot ist für mich der Film einfach nochmal neu gemacht.
Der hat halt eine neue Zeitlinie geschaffen, aber trotzdem. Ja.
Ja, aber ein Reboot ist doch sowas wie jetzt, was kommt mit S. Ein Film, der besteht, der einfach nochmal neu aufgelegt wird. Ist doch ein Reboot. Alles andere sind Sequels oder Prequels.
Also nicht? Wir wissen, glaube ich, was Luise meint, also mit dieser Neuverfilmung von bestehenden Themen oder sowas. Also wir müssen nicht hier Nutpicking machen. Aber Evil Dead fand ich geil. Da. Auch den neuen Michael Bay's Texas Kettensäge Massacre hat auch wesentlich mehr Dampf als das alte. Der alte. Und der neue Godzilla, ja, ich fand auch den alten ganz gut. Aber trotzdem, der neue Ghostbuster ist scheiße. Das sieht man schon im Trailer. Und wir haben den Trailer jetzt auch wieder gesehen. Vor Independence Day.
Hast du es gehört, wer es gesagt hat? Nein, Erik hat es gesagt.
Ja, aber das, ich glaube, es hat nicht sogar der Regisseur selber gesagt, dass die Trailer scheiße sind. Dass in den Trailern das Gute des Films gar nicht rüberkommt. Hat er das nicht selber gesagt?
Dank der Sneak sehe ich leider nicht so viele Trailer. Und jetzt, wo wir in dem Independence Day waren, da kam ja mal ein Trailer wieder und da war eben sogar ein 3D und so. Hätte eigentlich richtig gut werden können oder wenigstens effektmäßig, aber da hat er irgendwie überhaupt nicht gezündet, da die Witze und sowas. Puh. Ah, okay. Aber also aktiv ins Kino gehen wäre ich da nicht, es sei denn, der stellt sich als der Überraschungshit der Saison raus und ist hier wochenlang auf Platz 1 der Kinocharts, dann wäre ich vielleicht doch mal einen Blick riskieren. Aber also sonst.
Ich habe einen Tweet gelesen, von der Luise. Dass sie ihn, die hat ihn ja gesehen. Ich glaube, die getwittert hat, dass er ein richtig guter Film ist, richtig guter Familien-Sommer-Hit.
Ich sage nur Movie 43, mehr sage ich da nicht. Insider-Witz. Deswegen bin ich da skeptisch, aber ja. Warten wir einfach mal ab. So, das war's mit den Kommentaren.
Stimmt nicht, der Thomas hat noch geschrieben.
Thomas, habe ich dir noch nicht vorgelesen? Den wollen wir natürlich nicht vergessen. Er freut sich, dass du wieder dabei bist, Kate.
Hi.
Und schön, dass er uns trotzdem gehört hat, obwohl du nicht dabei warst. Und er gibt Chris sowohl auch Luise recht mit den Reboots, wobei sie nicht bis auf Ghostbusters immer schlecht sind, da Fortsetzungen geplant sind. Hab mir mal, nachdem Chris es in hohen Tönen gelobt hat, Fallout 3 mal besorgt. Hat zwar erst eine Stunde gespielt, aber er gibt dir recht, es fesselt sehr. Fallout 3. Ja. Aha. Fallout 4 habe ich doch gerade. Was hat er sich da geholt? Hast du das Falsche gekauft? Hast du Fallout 3 empfohlen oder was?
Ich habe es auch mal damals gespielt. Also wir haben es bestimmt erwähnt. Aber
vielleicht meint er auch 4 und hat sich einfach nur getippt.
Thomas, kauf mal Fallout 4. Das ist noch besser. Das ist ja auch eins mehr. Verstehst du? Genau. Ja, was Fallout 4 da noch geil wäre, wenn es einen richtigen Online-Open-World-Modus gäbe, so dass man richtig live online gehen kann, mit anderen agieren. Aber ja, wäre wahrscheinlich
too much. Ich habe übrigens das Rätsel gelöst, was Experiment 626 ist.
Das hat doch irgendwas mit irgendeinem Disney-Film zu tun, oder?
Soll ich es auflösen? Experiment 626 ist auch bekannt als Stitch.
Ah, Lilo und Stitch. Ah, wusste doch, irgendein Zeichentrickfilm war es. Ja. Ansonsten, wenn ihr erstmal nichts mehr weiter habt von Lilo und Stitch, dann würde ich mich mal bedanken, wie immer, bei der Unterstützung des Kinocasts durch eure Einkäufe über unsere Amazon-Affiliate-Links. Hat zum Beispiel jemand gekauft. Also vielen Dank an den oder die Folgendes bestellt haben. Ein 6-in-1 Netzwerkset mit Netzwerktester, Schraubendreher, Abmantler, LSA plus Werkzeug. Hat jemand von einem Mobilgerät ausbestellt. Ja, sehe ich hier jetzt. Eine Snaps-Zange mit 300er Z-Druckknöpfe. Ein Wiki Hood Kapuzenpullover, Größe M. Farbe Climb Ivy. Ein Wiki Hood Kapuzenpullover, Größe M. Farbe Insignia Blue Melange. Dann noch 72 Farben, ölige Buntstifte, Farbstifte, Color Pencils für Kinder. Eine Toshiba Festplatte 1 Terabyte. USB 3.0. Oh, die ist auch günstig. Ja, geht. DVD, Die Brücke, Transit in den Tod, limitierte Fanbox, Staffel 1 bis 3 plus Bonus-DVD. Zoomania auf Blu-ray. Einen Velvet Smooth Express elektrischen Hornhautentferner von Scholl. die drei Fragezeichen, 175 Schattenwelt, Pegasus Spiele, Fungi, Pegasus Spiele Pi mal Pflaumen, Pegasus-Spiele Why First? Fragezeichen. Und einen Flaschenhalter für ein Fahrrad. Ja, vielen Dank. War richtig viel jetzt.
Ja, es war Amazon Day.
Ach, das kann sein. War das?
Aber ja, es war doch Prime Day.
Aber da waren nicht so viele überzeugende Sachen dabei, fand ich. Also ich habe immer mal geguckt und ach, da hat mein Kleiner hatte ja Geburtstag gehabt, ne? Und meine Frau, die hatte auch immer geguckt beim Prime Day, ob da irgendwas dabei ist, vielleicht für ihn. Der hat sich schon lange mal so ein ferngesteuertes Auto gewünscht, hat er bei seinem besten Kumpel gesehen, weil hier bei uns ist ja alles glatt unten, da können sie schön fahren. Und da gab es ein Auto, das macht einen ganz guten Eindruck, das hat sie dann gekauft und dann kam der Karton. Ne? Also das sah von der Größe her aus wie, sagen wir mal so Laptop-Größe, ja, so etwa von der Grundfläche her. Ne? Da kam das Ding, ey, riesengroßes Karton schon. Also bestimmt so groß wie ein Laserdrucker, also von der Größe her, so ein großer Laserdrucker, ja. Das ganze Fahrzeug und ein riesen Ding ist das. Total krass. Und das hat nur zwei Gaszustände, also entweder Vollgas oder Stopp. Das heißt, das Ding, das geht ab wie Schmitz Katze, ne? Und fährt auch über alles drüber, hat riesen Räder, ne? Und das war echt
günstig. Hat er sich gefreut, oder?
Der hat er noch nicht gekriegt, muss man erstmal überlegen. Der hat ja eh schon viel bekommen jetzt und wo das riesen Ding kam. Wir dachten, das ist irgend so was Kleines, Niedliches. Ne? War auch preislich total attraktiv. Ja, also, ey, Hammer, das Ding.
Sie hatten da keine Abmessungen dran.
Ja, die Katja, die hat es irgendwie vom Handy aus. Da sag ich, oh, hier, guck mal, hier das Auto. Und da ist ja manchmal so ein Film dabei, wo du gucken kannst, das zu kaufende Objekt im realen Einsatz und so. Und das sah ganz witzig aus, wie da so über Steine drüber und so, so große Steine. Ja, und da hat sie das bestellt. Das war am Prime Day gerade irgendwie runtergesetzt und boah, dann kam der Karton, ey, ein riesen Ding. Also, wie so ein Umzugskarton, die Größe, ne? Der ist so, weißt du? Und dann da drinnen dieses riesen Auto, ne? Boah.
Also so wie du davon erzählst, würde er das auch nie bekommen, weil du damit rumspielst.
Nee. Ich habe ihm mal was geschenkt, das gefällt ihm auch sehr. Das gab es auch beim Prime Day. Eine riesengroße, hier, wie heißt das hier? Wo du Wasserspritze hier so, wo du so pumpen kannst, so eine Pumpgun. Super Soaker. Genau, Super Soaker, den Namen habe ich gesucht, ja. Ja, die kommt auch sehr gut an, wenn er draußen sein Planschbecken, das schießt richtig weit. Naja.
Ich hatte überlegt, ihm eine zu kaufen und die Katja so, um Gottes Willen, nein.
Och.
Erinnerst du dich, Chris?
Er hat übrigens noch eine bekommen, also eine kleinere noch.
Wir waren im Metro. Und ich habe da so eine richtig geile gesehen und dachte, das ist doch was für deinen Sohn. Nee, auf keinen Fall. Ist voll die Sauerei. Und jetzt hat er zwei?
Ja, eine. Jetzt kann er mit seiner Schwester zusammenspielen. Nimmt einer die große.
Weil
da
kam ich mit so einem Gute-Nacht-Buch an. Super.
Also, nein, das ist auch gut angekommen, denke ich mal. Ja, das ändert sich immer mal die Interessen und so. Also, wenn ihr da Tipps braucht, hier, welche Super Soaker man nehmen kann, welche gut ankommt und wie das Auto heißt, das müsste ich mal raussuchen, genau. Weil ich habe das nicht bestellt über meinen Account, da müsste ich mal gucken. Dann kann ich das mal mit verlinken. Aber ich habe es auch noch nicht getestet. Aber es ist ein Riesenviech, ey. Naja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Vielen Dank an euch beide fürs Dabeisein wieder mal.
Sehr gerne.
Gibt es was Neues, Chris, bei dir im Pausentee in der Kabine?
Ja, es gibt tatsächlich was Neues. Und zwar sind wir völlig überwältigt, weil unsere vierte Folge, die den schönen Namen Österreich, Schweden und Bring Back Bove trägt, hat Stand aktuell 227 Downloads geschafft. Und das ist ungefähr so viel wie die anderen alle gesamt zusammen, nee, sogar mehr als alle anderen Folgen bisher zusammen. Oh. Und wir haben jetzt vorher schon philosophiert, so nach dem Motto, ja, man, ob uns jetzt der Erfolg zu Kopf steigt oder ob man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Aber,
nein,
aber ich denke, wir haben jetzt mal eine Hausnummer, vor allem, weil es ist ja immer noch dieses Jahr hier von wegen Off-Season und es passiert ja eigentlich gerade nichts im Eishockey. Ja, von wegen, einfach mal bei Pausentee reinhören und schon erfährt man, was gerade im Eishockey so los ist und es scheint irgendwie tatsächlich welchen zu gefallen.
Ja, ich höre es ja auch. Also obwohl ich ja mit Eishockey jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut habe. Als ich klein war, habe ich irgendwie gerne Eishockey geguckt. Hauptsächlich so Olympiade, Winterolympiade, wo es noch die heißen Duelle gab, so mit, ich glaube, Russland und USA oder so, oder Kanada. Ich weiß gar nicht, was waren die heißen Duelle? Ich glaube, USA, Russland, ne? Genau. Das war, das fand ich immer toll dann. Aber irgendwie so ligamäßig. In der Nähe von meiner Heimat ist ja Grimmitschau Die hatten, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft.
Ja, Eispiraten.
Ja, kann sein. Also da gab es einige Freunde von mir, die sind da immer hingefahren, aber bin ich nie hin. Ich war zwar mal in dieser Eishalle, aber nur zum Eislaufen. Nee, aber der Podcast, ich finde ihn nett gemacht, weil der ist halt, ihr trefft euch halt quasi in der Kabine, kann man ja vielleicht auch mal hier erwähnen, ihr trefft euch in der Kabine und das ist eine kurze Sendung, kurz und knackig, so 10 bis 20 Minuten meistens.
Ja, 18 Minuten rum, 18 bis 20, also 10 wäre ein bisschen ab.
Ja, ich wollte so sagen, so 15 bis 20, ja. Und ja, hakt halt so die Themen ab, kurz und knackig und so, finde ich ganz gut. Da,
danke.
Wie es auch so strukturiert ist und so, da weiß man, was man erwartet. Und
die Übergänge sind der Hammer.
Ist auch ganz interessant jetzt für Nicht-Eishockey-Fans, weil man hört dann immer mal Namen, die tauchen ja dann immer wieder auf und dann ist ja eigentlich, kriegt man ein bisschen was mit, ne, was da so läuft. Und ist ja auch so von der Audioqualität her gut gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass es einen irgendwie nervt, weil es irgendwie schlechte Qualität ist oder so. Gibt es da so Podcasts. Oh, da kämpfen muss ich durch. Da ist zwar der Content interessant, aber die Qualität ist so schlecht, dass man sich einfach nur durchkämpft und so. Und bei euch ist ja halt gut. Und da hört man halt auch gerne zu. Ne?
Nee. Chris, ich glaube, wir müssen den Erik mal mit nach Mannheim nehmen und ihn ein bisschen anfixen.
Ach nee, das wird mir zu viel dann. Ich habe jetzt schon erstmal mit Pokémon Go aufgehört. Ja. Also jetzt sind wir gerade drauf gekommen. Also auf jeden Fall euch wieder vielen Dank an euch da draußen. Wenn ihr uns was schreiben möchtet, dann, wenn ihr Kate was schreiben wollt, kate@kinocast.net, an den chris@kinocast.net, meine Wenigkeit eric@kinocast.net oder am besten sind natürlich Kommentare direkt auf kinocast.net oder bei Twitter, @kinocast. Ah, den Rest kriegt ihr auch selber hin. Ist halt immer irgendwie Kinocast, ne? Und hat aber nichts mit dieser komischen App da zu tun für Android. Die ist illegal. Damit habe ich nichts zu tun. Dann macht's mal gut. Bis nächste Woche. Lasst euch überraschen, was wir da für einen Film für euch oder Filme für euch bereithalten. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss, macht's gut.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Na, geht's dir gut? Ziemlich heiß heute, ne? Warte, ich mach den Ventilator an.
Briefe, 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 Briefe!
Sehr geehrter Monsieur Bellabes.
Ja, das bin ich.
Hat die Leitung der Ausstellung entschieden, Sie einzuladen. Sie und Ihre Kuh Jacqueline.
Geschafft!
Wir erwarten Sie zum internationalen Rinderwettbewerb. Unterschrieben von der Landwirtschaftsausstellung in Paris.
Willkommen in Frankreich, Monsieur.
Das passiert nicht alle Tage.
Wo wollen Sie denn mit der Kuh hin?
Nach Paris.
Du willst zu Fuß nach Paris?
Ja, mit der Kuh?
Ja, mit der Kuh.
Hey, Alter, du bist ja echt vollkommen krank.
Nein.
Der ist total verrückt.
Zieh dich dahin, Jacqueline, sonst kriegst du Albträume.
Laufen Sie schon lange zu Fuß?
20 Tage, auf die Minute.
Was dagegen, wenn ich Sie fürs Fernsehen interviewe?
Nein, überhaupt nicht. Das trifft sich außerdem gut. Ich habe vor 2 Tagen gebadet.
Ah.
Guten Tag, ich bin Fatah Bellabes. Darf ich Action sagen?
Naima will nicht mit dir reden.
Sie hat deine Fotos auf dem Computer gesehen.
Aber nein, das war nur für meine Show.
Wenn sie nicht mit Ihnen reden will, können Sie ihr doch schreiben. Gut, mein Schatz.
Oh nein, mein Schatz geht nicht. Sie ist meine Frau. Ich, der Unterzeichnende, Fatah Bellabes, erkläre der zuständigen
Person... Sie schreiben doch keinen Brief ans Finanzamt, Fatah. Ein wenig Poesie.
Naima, ich greife mit großer Freude zu meinem Stift, um das uns trennende Meer zu überqueren. Ich habe nichts Schlimmes getan. Du musst mir vertrauen.
Sein Name ist Fatah Bellabes. Diese Woche sieht man nur ihn im Netz.
Das ist mein Schwager. Mach mal lauter. Mach lauter.
Willst du meine Sechsen oder was?
Jacqueline!
Ich liebe diesen Mann. Ich fahre voll auf.
Wir suchen eine Kuh.
Was soll man schon dazu sagen?
Das ist unangenehm und peinlich.
Nein, überhaupt nicht.
Huh, doch wieder ziemlich lang geworden.
Ich bin müde. Die kleine Kate geht jetzt ins Bett.
Na dann, gute Nacht.
Ja, Mensch.
Gute Nacht. Nein, passt doch. Wunderbar.
Einmal frei, schöne Sendung gewesen.
Ich muss jetzt noch der Luise ausführlich antworten.
Ja.